82% der 18- bis 24-Jährigen sind für das Social-Media-Verbot. Und das ist natürlich unglaublich gute Nachricht. Wenn man schon keine Generationsquote in die Führungsetage reinkriegen kann, dann muss man irgendein Reverse-Mentoring-System aufschaffen. Ja, du musst die jungen digitalen Leute irgendwie zumindest in hypothetische Entscheidungsrollen bringen. Das Human Upgrade, glaube ich, in Unternehmensebene ist eigentlich eine Unternehmenskultur so hinzubekommen, dass sie auch Transformation und digitale Anpassungen überhaupt machen kann. Das reingehen ins Unternehmen und sagen, wir haben eine völlig neue Strategie und die wird uns jetzt retten. So funktioniert es nicht. I'm sorry. Ich setze viel mehr meiner Hoffnung eigentlich in die Automatisierung von Redundanzprozessen als das Ersetzen von Kreativität, Management, Führung, Zwischenmenschlichkeit. Das Größte meines Lebens wäre, wenn man eines Tages, wenn jemand so ein bisschen fies, leicht zynisch, aber optimistisch ist und dann jemand sagen würde, ah, der horkselt schon wieder.
Wie wollen wir leben? Wie werden wir arbeiten? Und vor allem, welche Zukunft gestalten wir gerade bewusst oder unbewusst? Heute spreche ich mit einem Mann, der Zukunft nicht vorhersagt, sondern erforscht. Einem Mann, der sich selbst als wütenden Optimisten bezeichnet, voller Hoffnung, aber ganz ohne Naivität. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 1-2-3-10 Podcasts, dem Podcast über digitale Transformation, Innovation und echte UnternehmerInnen-Insights. In der heutigen 1-2-3-10 Podcast-Episode sprechen wir über die Rache des Analogen, warum zum Beispiel Skandinavien die Schuldigitalisierung zurückdreht. Wir sprechen über KI im Alltag, von der Schule bis ins Unternehmen, was eigentlich wirklich funktioniert. Über die Social-Media-Verbote für unter 16-Jährige. Ist das eventuell eine überfällige Korrektur oder vielleicht sogar eine Panikreaktion? Auch über die Digital-First-Agenda zwischen Quick-Wins und digitaler Erschöpfung. Und auch Vintage als Statement, warum zum Beispiel die Gen Z Schallplatten kauft und was das eventuell mit Politik zu tun hat. Und über eine Dynastie, was passiert, wenn drei Generationen die Zukunft zum Geschäft machen. Ich begrüße heute Tristan Horks, geboren 1993 in Hamburg. Er ist Zukunftsforscher, Keynote-Speaker und Co-Founder von The Future Project. Er studierte Kultur- und Sozialanthropologie in Wien und steht seit seinem 24. Lebensjahr auf den Bühnen Europas und ist auch gern gesehener Gast in vielen TV-Talkshows und tritt auch als Experte in zahlreichen Nachrichtensendungen auf. Aber Tristan ist nicht irgendein Zukunftsforscher, er ist Teil einer einzigartigen Dynastie. Sein Vater Matthias Horks gründete 1998 das legendäre Zukunftsinstitut und pflegte den Begriff des Trendforschers im deutschsprachigen Raum. Und seine Mutter Una, gebürtige Irin und ehemalige Journalistin, forscht zur Kindness Economy und zur Zukunft des Wohnens. Und der Bruder Julian ist Illustrator und Designer und visualisiert die Zukunftsthemen der Familie. 2023 gründete die Familie The Future Project, einen Think Tank, der Zukunftsforschung neu denkt. Und im November 1925 erschien ihr neuestes Werk Beyond 2026, das Jahrbuch über die Zukunft, über das wir heute noch ausführlich sprechen werden. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen, Tristan Horks.
Ich habe zu danken, vielen Dank.
Bitte gerne. Tristan, du nennst dich selbst einen wütenden Optimisten. Was macht dich eigentlich wütend? Warum bist du trotzdem optimistisch?
Das war der Versuch, sich ein bisschen gegen dieses ewige Weltuntergangsgenörgle zu wehren.
Okay.
Und die Sache ist ja, wenn man jetzt sagt, ich bin Optimist, dann wirst du ja sofort in diese süße, naive Ecke, hast keine Ahnung, Bur, bist 32 Jahre alt, was willst du mir schon sagen, gesteckt. Und Wut ist ja das, was, glaube ich, die Kräfte des Regressiven, sage ich jetzt mal, die unbedingt irgendwie in die Vergangenheit flüchten wollen, das haben die inne, das spürt man ja richtig, dass sie eine Wut haben. Wut, weil sie abgehängt wurden oder vielleicht manchmal auch einfach eine Wut, weil wir ihnen keine gute Zukunftsvision geboten haben. Und diese Wut möchte ich instrumentalisieren und gegen den Untergang verwenden. Und deswegen dieser ambivalente oder vielleicht sogar widersprüchliche Begriff wütender Optimist, ich kann es einfach nicht mehr hören, weißt du? Also wir haben ja im Vorgespräch auch kurz darüber geredet, ja, die Bürokratie, weißt du, all die 5000 Gründe, warum es schwer ist, die kennen wir alle jetzt schon. Ja. Jetzt sollte man anfangen, ein paar zu nennen, wie man auch wieder da rauskommt. Und deswegen wütender Optimist.
Okay, alles klar. Wir kommen dann sicher noch darauf zu sprechen, aber Hand aufs Herz, du bist 93 geboren. Hast du das Internet als Teenager erlebt, Social Media als junger Erwachsener? Jetzt forschst du für die Gen Z und Beta Generation, eine Generation, die TikTok, KI und Klimakrise irgendwie als Normalität erleben. Wie prägt denn deine eigene Generation den Blick auf die Zukunft?
Ich finde, je älter ich werde, desto privilegierter fühle ich mich eigentlich über meine Generation, weil wir haben genau den Sweet Spot gehabt. Ja. Wir hatten eine analoge Kindheit, eine erreichbare Jugend, aber es gab schon ein paar Smartphones, aber niemand hatte Social Media. Ja. Also da war die Bildschirmzeit am Tag vielleicht 20, 30 Minuten in der Schule. Und dann im Erwachsenenalter, dann ging es los mit all den Sachen. Okay. Also dieser wunderbare Übergang von analog zu digital, weil dann spürt man ja auch viel mehr die Vorteile auch von manchen Sachen. Mhm. Ja, momentan gibt es ja so einen starken Hang, entweder so zu Erlösungsfantasien bei Digitalisierung oder bei so völligem luditischen Zeug, wir müssen das zerschlagen. Mhm. Das, beides ist Blödsinn und ich konnte genau diesen Übergang erleben. Und ich bin ja genau, also man muss immer ein bisschen aufpassen mit Generationsdefinitionen.
Bist du in der Mitte, ne?
Ja, genau. Ich bin eigentlich ein Z-Lennial. Ja, also die Mischung aus Gen Z und Millennial, das wird dann alles sehr kleinteilig. Aber wichtig ist eben Digital Native, aber Übergangsgeneration. Ja. Und das war ein großes Privileg zur Krisendichte, weil du es kurz angesprochen hattest. Ja. Die haben wir schon erlebt. Ja. Ne? Also Bankenkrise, 9/11, es ging dann schon ziemlich schnell los, auch bei meiner Generation.
Ja. Du stehst ja seit deinem 24. Lebensjahr als Speaker auf der Bühne. Was war da dein größter Moment oder auch die größte Herausforderung für dich, wenn man so beginnt und sagt, okay, jetzt stelle ich mich mal rauf und rede mal richtig los?
Ich war am Anfang so brutal schlecht. Ich bin einer dieser Redner, die auf Bühnen gehen, weil sie überkompensieren. Ja. Es gibt ja zwei, du kennst das sicher schon, es gibt so die richtigen Ego-Leute, die das einfach machen, weil sie es geil finden.
Genau.
Und es gibt dann Leute wie ich, die überkompensieren, die eigentlich schüchtern sind und sie irgendwie versuchen, dagegen den inneren eigenen Schweinehund zu wehren. Deswegen waren die ersten paar Male sehr, sehr schwer. Die größte Schwierigkeit für mich war, glaube ich, immer, dass bei mir immer die Vergleichsmesslatte mit meinem Vater gelegt wurde am Anfang. Mhm. Das ist jetzt kein Problem mehr. Aber jetzt, wir haben auch unterschiedliche, sag ich mal, Arten. Ne? Also ich bin ein bisschen polemischer, zugespitzter, schneller und er ist eher so im Guru-Alter jetzt und gönnt sich das auch. Aber am Anfang wurdest du immer damit verglichen.
Na klar.
Und das ist natürlich eine Sache, die viele Leute gerade im Unternehmenswechsel, damit beschäftigst du dich ja auch viel, ganz oft verspüren.
Ja.
Und wenn du das auf der Bühne hast, ist es nochmal ein bisschen anders. Dann ist es nicht intern, sondern extern.
Ja, alles klar. Okay. Aber wenn du auf der Bühne bist, sprichst du einfach frei oder nimmst du dann im Endeffekt auch irgendwelche Charts mit? Oder wie
immer Charts.
Immer Charts.
Okay. Also ganz, ganz viele, aber nicht so im klassischen Sinne.
Ja. Also keine PowerPoint-Präsentation,
die runtergelassen wird. Also wenn ich jemals den Satz, wie Sie auf der ersten Folie sehen können, von mir gebe, dann bitte mich aus allen Vorträgen zu entlassen. Ja? Also es ist so ein bisschen Infotainment, sehr hohe Dichte, sehr hohe Geschwindigkeit, auch angepasst an meine eigene Aufmerksamkeitsspanne, aber auch an die neue Aufmerksamkeitsspanne der Zuseher.
Ja.
Für eine Stunde professoriales Referat, das ziehe ich mir auf der Couch rein, da gehe ich auf keine Veranstaltung.
Ja, klar. Ja. Gut, die Slots sind teilweise jetzt wirklich sehr kurz, also meistens sind es 20 Minuten Slots. Und
zwischen 20 und 45 ist das
die Regel. Genau. Aber lass uns jetzt mal über deine aktuelle Arbeit sprechen und über das, was dich gerade am meisten umtreibt. Mhm. Du hast einen Begriff geprägt, der mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf geht. Das ist die Rache des Analogen. Was meinst du damit eigentlich und was passiert denn gerade jetzt?
Es gibt jetzt schon, würden viele so wahrnehmen, auch einen gewissen Backlash gegen gewisse Teile der Digitalisierung. Ich glaube, man muss immer aufpassen, das ein bisschen trennen, weil das sind ja immer sehr große Termine, die da verwendet werden, um alles zu treffen. Also gerade gegen die Digitalisierung von Beziehungen und Aufmerksamkeit. Mhm. Da gibt es starke Gegentrends momentan, das spürt man.
Mhm.
Und gleichzeitig verlieren wir dadurch ein bisschen die Fähigkeit, darüber, glaube ich, auch zu reden, wo wir wirklich dringend digitalisieren sollten. Mhm. Weil wir natürlich Wesen sind, die immer ganz gern einfache Muster haben, alles über einen Kamm scheren. Mhm. Und die Rache des Analogen ist natürlich so, viele Sachen kommen doch auch einfach dann wieder. Ja? Also hätte dir jemand gesagt, dass Schallplattenspieler wieder ein Comeback feiern, und zwar richtig, das Dumbphone würde ich auch schon mittlerweile fast als analog bezeichnen. Also für alle, die nicht wissen, was das ist quasi das alte Nokia-Handy.
Yeah.
Ja, also wo man nicht ins Netz mit kann, aber doch erreichbar ist. Bis hin zu, hat auch viele überrascht, Spieleabende bei Jugendlichen haben unglaublich zugenommen. Ja, also richtig analoges Zeug.
Man spricht auch vom neuen Biedermeier, ne? Dass man sozusagen wenig weggeht und man trifft sich zu Hause und kocht und trifft sich. Und das ist ja auch ein Problem der Gastronomie, dass die Jugendlichen halt auch weniger konsumieren.
Das saufen auch nichts mehr, ne?
Das genau, ganz schwer. Und auch sozusagen nur mal gezielt wirklich sozusagen weggehen, ne? Also.
Ja, ich meine, das klingt zwar alles, klingt auch ganz schön, aber das hat natürlich auch seine eigenen Risiken, ne? Weil, ich glaube, eine der großen Bedrohungen, die wir gerade erleben, und das ist vielleicht gerade im Kontext Digitalisierung von Gesellschaft so, diese Third Places, diese Begegnungsorte, die Drittorte, wo auch Zufälle passieren, die sind ja immer weiter reduziert worden und wir kuratieren genau, wer sind unsere sozialen Interaktionen.
Ja.
Und das führt natürlich dann zu dieser Blasenbildung, die man ganz stark erlebt. Und auch, großes Thema bei mir, auch eine mangelnde intergenerationale Begegnung.
Ja.
Weil natürlich, also den Spielabend mache ich mit den Jungs, ja, die sind alle so alt wie ich. Und, also das hat alles, wie man so schön sagt, Vor- und Nachteile. Die Rache des Analogen soll natürlich auch darauf hinweisen, dass Wandel ja so funktioniert, mit der Digitalisierung ebenso. Ja. Man geht 10 Schritte vor, dann korrigiert man nach, dann geht man wieder nach vor, zurück, vor, zurück. So muss das funktionieren, statt es totalitär zu sehen.
Ja. Du hast gerade vorher angeschnitten, eben, dass, dass Vintage-Schallplatten wieder sozusagen geliebt werden von der Gen Z. Aber ist das eigentlich mehr Nostalgie oder auch ein politisches Statement? Was glaubst du?
Nostalgie kann es bei denen ja gar nicht sein.
Die kennen es nicht.
Also, aber das muss man schon sagen, die Gen Z hat, und das ist schon schmerzhaft, meiner Generation auch so, Nostalgie für eine Zeit, die sie niemals selbst kannten.
Ja.
Und das sagt schon eine Menge darüber aus, wie deren Zukunft und Gegenwart sich anfühlt. Ich glaube, die primäre Motivation dahinter ist natürlich auch ein Statement. Ist ja cool, anders zu sein. Ne? Wenn alle Spotify haben, ist natürlich der Schallplattenspieler cool. Aber die Grundformel ist, neue Technologien bringen alte Kulturtechniken oder auch Technologien auf ihre eigentliche Stärke zurück.
Mhm.
Schallplattenspieler wird nicht alles dominieren. Aber wenn man achtsam, konzentriert und personalisiert quasi schon Musik hören möchte und das wirklich genießen will und es entschleunigen will, dafür ist es super. Das heißt, das merken wir immer mehr, die Bandbreite an verschiedenen technologischen Mitteln, die man eben, oder auch kulturtechnischen Mitteln, die man nutzt, wird immer größer dadurch.
Mhm. Ich habe eine Studie gefunden, wo rauskommt, dass im Endeffekt 56% der Gen Z Vinyl für Ästhetik kaufen und 37% als Dekorationselement.
Ja, viel gehört wird damit ehrlicherweise nicht, aber es sieht schon cool aus.
Ne? Es sieht schon cool aus, genau. In Interviews sagst du immer, Kinder haben ein Recht auf eine analoge Kindheit und du bist ja auch ein Verfechter für das Social-Media-Verbot bei Jugendlichen. Wie kam es dazu? Bist du doch irgendwie ein Digital Native? Warum bist du jetzt dafür, dass Social Media Verbote geben
soll? Da gibt es ein ganz interessantes Phänomen. Man sieht das auch politisch. Beispiel aus Deutschland zum Beispiel. Nur die SPD konnte Hartz IV einführen. Alle anderen Parteien konnten das nicht. Und genauso konnte nur die CDU die Schuldenbremse auflösen. Weil es dann glaubhaft ist, wenn es sogar die machen, die eigentlich am stärksten dagegen sein müssten. Und deswegen können, glaube ich, auch nur die Digital Native Generation die Digitalisierung in den Griff bekommen. Mit dem allergrößten Verlaub, wenn die Boomer jetzt kommen und sagen, ach ja, die neue Technologie verdirbt die Jugend, dann sagt man, okay, Opa, setz dich hin, geh ein bisschen fernschauen. Ja, also das funktioniert so nicht. Und die Studien aus Deutschland zumindest zeigen es, hat die Zeit mal befragt, repräsentativ, 82% der 18- bis 24-Jährigen sind für das Social-Media-Verbot.
Okay.
Und das ist natürlich unglaublich gute Nachricht,
weil
es bedeutet, die Betroffenen wissen es, dieser Generation kann man es abnehmen und glauben, dass sie es machen. Also insofern, es ist so eine Form von paradoxer Intervention. Und die Überraschung, und ich glaube, deswegen war der Effekt auch so stark, als ich das gesagt habe, ist, dass ein Digital Native Zukunftsforscher, der also grundsätzlich mit völliger Technologiewachstumsnaivität verbunden ist, wenn der sich schon dagegen einsetzt oder dafür, also für das Verbot, dann sind das gute Nachrichten.
Okay. Jetzt gibt es schon Länder, die es umgesetzt haben. Ne? Australien war das erste Land. Deutschland denkt ja darüber nach. Glaubst du, dass es in Deutschland funktionieren wird? Oder
in den nächsten 5 Jahren wird das in der EU Standard sein.
Wird Standard sein?
Ja. Okay. Also es geht aber nur auf europäischer Ebene.
Okay, aber die einzelnen Länder an sich selber werden es nicht schaffen.
Ne? Naja, Frankreich hat ja schon losgelegt jetzt. Dänemark, glaube ich, auch. Ja. Also das wird halt irgendwann auf EU-Ebene kommen. Aber das ist jetzt nur mehr eine Frage der Zeit.
Okay, alles klar. Du sagst auch, wenn Roboter bessere Roboter werden, müssen wir Menschen humaner werden. Also ein sehr, sehr starkes Statement. Was bedeutet das eigentlich für die Arbeit, für die Gesellschaft und für die Schule?
Also das ist natürlich gerade jetzt im Kontext mit dem großen Wachstum von KI und auch den großen Sorgen damit verbunden.
Ja.
All das in der Arbeit, wo man sich selber schon ein bisschen wie ein Roboter gefühlt hat, und wir alle haben sowas im Alltag gehabt, das werden die Dinger übernehmen, ob du willst oder nicht.
Ja.
Also es gab ja auch mal eine Zeit, da mussten Banker gut rechnen können. Ja. Das ist jetzt auch schon länger vorbei. Und hätte man da gesagt, aber du schau, der Willi, der ist so schnell im Kopf rechnen, wir brauchen den Taschenrechner gar nicht. Also irgendwann ist das überholt.
Ja.
Genau dasselbe wird da passieren. Und mir ist wichtig aufzuzeichnen, dass es eigentlich so zwei große Jobbereiche gibt. Es gibt die High-Human-Touch-Jobs, die ganz stark auf menschlicher Interaktion basieren. Die werden wachsen. Und natürlich sozusagen die symbiotischen Berufe, Mensch-Maschine. Das sind die zwei Felder, die wachsen. All das, wo man hohe Redundanzen, hohe Repetitivity hat, wo man immer wieder dasselbe macht, das sind alles Sachen, die die Dinger nehmen werden und auch zu Recht. Und diese endlose Bedrohung, oh, der Untergang kommt, weil die nehmen uns die Jobs weg. Wer sich die demografische Lage in Österreich und Deutschland angeschaut hat, der muss quasi darum betteln, dass die kommen und die Jobs wegnehmen.
Ja, ja. Genau, das ist, wir sind ja schon im Thema künstliche Intelligenz, das ist wirklich die große Bombe. Wir erleben es ja auch selbst in der Beratung. Auf der einen Seite ist es ja auch paradox. Auf der einen Seite gibt es die digitale Schöpfung, auf der anderen Seite die KI-Revolution. Und du hast ja in deinem Buch Beyond 2026 das Kapitel The Human Upgrade stehen. Das klingt ein bisschen nach Cyborgs und Gehirnchips. Was ist mit dem Human Upgrade eigentlich wirklich gemeint?
Eigentlich, dass... Gerade nehmen wir mal zum Beispiel ein einfaches Beispiel, Kreativbranche.
Ja.
Ja, es kommt die KI und wir denken, ja, wir werden das alles lösen, indem wir uns dann Chips einpflanzen und so.
Ja.
Ich finde, ein paar Chips wären auch gar nicht so blöd, ja, wie oft ich meine Schlüssel schon verloren habe, ganz ehrlich. aber viel mehr der Gedanke, KI zum Beispiel wird uns im Kreativbereich in die nächste Ebene der Kreativität zwingen. Mhm. Das ist dann ein Human Upgrade. Mhm. Das kommt natürlich zum gewissen Grad exogen daher, also nicht von innen. Mhm. Wir werden dazu gezwungen, aber das halte ich für eine wunderbare Angelegenheit eigentlich, weil wenn ich drüber nachdenke, die ganzen Leute sagen, oh, die haben Grafiker und so weiter. Da gab es Leute, die haben 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag Kärcher-Kataloge zusammengeschraubt. Ja, das ist bei der größten Liebe. Ja. Also es ist auch mal Zeit für ein Human Upgrade. Gerade mit Blick auf die Informationsökonomie da draußen sollten wir, glaube ich, jetzt mal sagen, okay, get our brains to the next level, wäre, glaube ich, mal höchste Eisenbahn.
Und wenn ich das aber auf die Unternehmen übertrage, also viele Firmen digitalisieren ja, also wie verrückt, sie kaufen neue Software, sie machen KI-Pilotprojekte, ständige Transformation. Aber die Mitarbeiter sind erschöpft, verwirrt und kommen damit gar nicht zurecht. Wie könnte man das Human Upgrade auf wirklich Unternehmen und auch auf CEOs übertragen?
Ja, das ist natürlich dann die unternehmenskulturelle Frage. Ich finde viel spannender zu schauen, wie schafft man eine Unternehmenskultur so, dass sie diese neuen Technologien annehmen kann.
Okay.
Wirst du 1000 Mal schon erlebt haben, aber wenn der Chef kommt und einfach sagt, mir wurde diese Technologie eingeflüstert und ihr müsst sie jetzt alle verwenden, und die passt aber eigentlich gar nicht in die Arbeitsrealität und die Alltagsrealität der Leute, dann geht das immer schief.
Ja.
Und dann erzeugen sich auch so negative Zyklen, weil man hat große Investitionen reingesteckt, dann hat man das Gefühl, man kann jetzt es nicht verwenden, aber irgendwie funktioniert es nicht, die Produktivität fängt an zu sinken, du hast die hohen Ausgaben noch von der neuen Tech und zack, gerade bei KMUs kann das ziemlich bedrohend sein. Also das Human Upgrade, glaube ich, in Unternehmensebene ist eigentlich eine Unternehmenskultur so hinzubekommen, dass sie auch Transformation und digitale Anpassungen überhaupt machen kann. Das ist nicht so einfach, weil wir haben ja Unternehmen, die großteils noch auf industrieller Logik basieren, auch in den Unternehmenskulturen, und versuchen jetzt einfach in diese alten Arbeitsmodelle KI und Digitalisierung reinzuschmeißen. Das geht eigentlich nicht. Genauso wie wenn du ein Zeitalter zurückgehst, ins Agrarzeitalter, würden die Leute jetzt sagen, was, ihr arbeitet 5 Tage die Woche, seid ihr wahnsinnig? Was macht ihr? Und ihr arbeitet im Winter, da sitzt man eigentlich drin und frisst und macht nichts, für 6 Monate. Also wie sich eben die Unternehmenskulturen auch an die Arbeitszeiten auch an die gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen anpassen müssen, da sind wir überhaupt noch nicht. Also alleine über 50% der Österreicher und Deutschen starren beruflich in Bildschirme, müssen aber Zeit absitzen, wie als würden sie am Fließband stehen. Und wenn du es nicht machst, kriegst du vom Staat eine drauf und die Gewerkschaft erwürgt dich. Das kann doch nicht unser Ernst sein, dass man versucht dann da rein dauernd neue Technologie rein zu injizieren, die uns effizienter macht, aber ich muss trotzdem noch 4 Stunden extra vorm Rechner absitzen, weil ich muss ja brav meine Zeit absitzen. Also come on, wir müssen mal mit dem Kulturellen anfangen, dann ist das Digitale, glaube ich, gar nicht mehr so schwer.
Ja, also was wir merken in der Beratung, wir haben ja den digitalen Reifegrad des Unternehmens, also der Company und des Managements. Und das ist immer sehr interessant, dass es hier nicht einen riesengroßen Gap gibt. Das Management sieht sich immer ganz anders als die Mitarbeiter selbst, ne? Ganz klar. Und was wir wirklich in der Beratung gemerkt haben, ist, wir müssen mit dem Management beginnen, um das Change Management durchzuführen, weil sonst funktioniert es nicht. Ne? Weil sonst ist es kompletter Schwachsinn.
Wie sagt man, der Fisch fängt
an. Ja, genau. Das ist so das übliche Spielchen. kommen wir zu einem anderen Thema. Ihr sprecht auch von einer Omnikrise. Und ihr sagt auch, sie kann 20 Jahre dauern. Das ist ja länger als jeder Weltkrieg oder Pandemie. Viele Menschen haben ja derzeit irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie alles kaputt. Die Klima, die Politik, Wirtschaft, die eigene Psyche sogar. Es gibt jetzt extrem viel Burnouts. Früher hat man gesagt, man ist überfordert, jetzt geht man ins Burnout. Was ist für dich die Omnikrise und warum unterscheidet sie sich von einer ganz normalen Polykrise?
Ja, weil in einer Stapelkrise, ja. Polykrise, da ist halt eine Krise auf die nächste, so ein bisschen ja. wie halt so Pfannkuchen. Ja. Ja. Und die Omnikrise hat das Dilemma, dass sich die Phänomene gegenseitig verstärken mhm. und so ein Strudel entsteht. Und ja. den hat man jetzt gerade. Also einer der verschiedenen Arme der Omnikrise ist zum Beispiel die kognitive Krise. Mhm. Und die verstärkt ja alles andere, sondergleichen. Alles, was du gerade angesprochen hast, sind ja Sachen, die wir tagtäglich auch immer in den Medien nachgekaut bekommen und es dann auch glauben. Mhm. Also ich habe mal ein bisschen genauer nachgeschaut, wie geht es uns eigentlich individuell? Es mhm. hat von 2019 auf 2024 4% mhm. abgenommen, dass mhm. Leute sagen, mir geht's gut oder sehr mhm. gut. Das ist nicht wirklich sehr viel. Mhm. Also wir sind da dann irgendwie auf 82% der Bevölkerung. Okay. Gut. Wenn man die Deutschen aber fragt, wie denkst du, geht's den anderen, hat sich dieser Wert halbiert.
Okay.
Und dasselbe, das fand ich so spannend, gerade neulich mit der Donauversicherung hier eine große so eine Umfrage bei KMUs gemacht. Genau dasselbe bildet sich in Österreich zum Beispiel auch in den Unternehmen ab. 2/3, wenn man sie befragt, sagen, es geht uns gut oder eher gut. Und wenn man sie dann auch fragt, wie geht's den anderen, dreht sich um. Dann sagen sie, 2/3 von ihnen, denen geht es ganz schlecht. Ja. Also es ist eine Frage der Innen- und der Außenwahrnehmung.
Okay.
Und das führt jetzt ganz stark in diese verschiedenen Krisenherde mit rein. Dazu kommt natürlich auch, und das macht schon einen Unterschied, wir sind zum ersten Mal eigentlich die ganze Zeit mit dem ganzen Weltschmerz konfrontiert.
Richtig.
Früher, mit dem allergrößten Verlaub, aber in deiner Jugend wahrscheinlich, da war es ja so, wenn irgendwo auf der anderen Seite des Planeten was passiert,
hat man nicht mitbekommen.
Ja, wenn dann irgendwo ein kleiner Teil unten in der Zeitung. Jetzt kannst du irgendwo passiert irgendwas und ich sehe ja, dass renommierte Online-Medien, die ich respektiere, mir sofort einen Live-Ticker anbieten. Ja, und das, ich verstehe das aus aufmerksamkeitsökonomischer Ecke, aber aus gesellschaftspsychologischer Ecke ist das eine Katastrophe. Ja, ja. Weil du siehst das ganze Leid des gesamten Planeten dauernd. Ja, und wir sind halt doch geografisch gebundene Wesen. Und da würde man dann auch merken, wenn man sich ein bisschen in seinem eigenen Umfeld umschaut, da gibt es auch gute Sachen, die passieren. Ja, das vergisst man nur.
Mhm. Aber es ist ja auch irgendwie doch irgendwie ein Scheitern des großen Versprechens, ne? Weil die digitale Vernetzung sollte Demokratie fördern, aber im Endeffekt gibt es Polarisierung, die Globalisierung sollte Frieden bringen, es gibt mehr Kriege. Wie siehst du das?
Das ist die Grundformel der Trendforschung, dass Trends auch Gegentrends ja. verursachen. Wir sind da gerade in einer ganzen Menge Gegentrends. Wir haben ja... Ich bin ja auch noch damit sozusagen beruflich sozialisiert worden. Wir haben ja lange mit den Megatrends gearbeitet genau. und gesagt, die zeigen ganz klar, wo die Reise hingeht. Genau. Du hast jetzt schon 2 angesprochen, wo man merkt, das funktioniert nicht mehr. Die Globalisierung dreht gerade massiv in den Gegentrend. Ja. Nationalismus. Ja, wir brauchen wieder Panzer in Europa.
Richtig.
Immerhin sind wir gut drin. Aber trotzdem, ja. Also Wissenskultur, wird die Gesellschaft noch intelligenter? Das Gefühl haben wir schon lange nicht mehr. Ja. Finde ich auch ganz spannend, vielleicht eins, was nicht so polemisiert, aber nicht uninteressant ist. Wir haben auch diese Grunderzählung, die Leute, es gibt Landflucht und die Leute ziehen in die Großstädte. Stimmt nicht mehr. Wir haben eigentlich schon langsam Stadtflucht. Ja, die genau. Urbanisierung, auch ein Megatrend, der sich umgedreht hat. Das heißt, man muss eben wissen, dass sich viele dieser, und das hast du auch eigentlich gerade angesprochen, diese alten Versprechen, diese alte Zukunft, die ist vorbei. Das müssen wir jetzt akzeptieren.
Okay. Ja,
aber es bedeutet nicht, dass, also ich sehe das nicht nur als negativ. Die Globalisierung war auch überhitzt. Mhm. Ja, also wenn die Globalisierung bedeutet, dass wir am Ende unseren ganzen Müll nach Afrika karren, war das auch nicht unbedingt gut. Mhm. Ja, also ich sehe das auch als ein Teil der Systemkorrektur. Und was man wahrscheinlich nicht unterschätzen sollte, ist, dass wir natürlich als Menschen die ganze Zeit diese lineare Zukunftsvision haben wollen. Unternehmer wollen das ja auch so. Ich will diesen Trend und ich will, dass der steigt, ewig steigt und da reite ich dann mit. Und so funktioniert es halt nicht.
Mhm.
Frustrierend, aber die Wahrheit.
Mhm. Aber jetzt bin ich Unternehmer und sage, okay, ich muss jeden Tag Entscheidungen treffen. Wie kann ich da im Endeffekt auf Trends, soll ich auf Trends übersetzen oder wie gehe ich mit dem Thema um? Also die Unternehmer sind ja komplett überfordert derzeit mit sich selbst und mit allem.
Also ein großer Teil davon ist, glaube ich, dass sie die ganze Zeit hören, es muss alles neu und alles ganz anders sein.
Ja.
Und manchmal, es gibt viele Unternehmen, die sind so hinten nach bei manchen Prozessen, dass sie auf einmal jetzt wieder im Gegentrend liegen.
Mhm.
Und da kann man auch sagen, manchmal kann man auch einfach Recht haben oder auf den Gegentrend setzen. Mhm. Das würde ich denen erstmal sagen. Und ich glaube, ganz wichtig ist momentan, dass man versteht, dass Zukunft eigentlich dann entsteht, wir hatten das auch so ein bisschen bei der Rache des Analogen und so weiter, wenn man das Alte, was sinnvoll war, kombiniert mit dem Neuen, was gut ist.
Mhm.
Momentan ist, glaube ich, weil die Stimmung in der Wirtschaft auch so schlecht ist, dieses Gefühl, es muss alles fundamental anders sein.
Mhm.
Es gibt auch manche Sachen, die funktionieren auch ganz gut.
Mhm.
Und diese Iterationsprozesse, gerade in so unruhigen Zeiten zu halten, das fällt Manager natürlich sehr, sehr schwer, weil die wollen natürlich, ich kenne das auch, reingehen ins Unternehmen und sagen, wir haben eine völlig neue Strategie und die wird uns jetzt retten.
Mhm.
So funktioniert es nicht.
Okay.
I'm sorry. Ja, und eine andere Sache, glaube ich, die man da also es gibt ein wunderbares Wort für das, das wir jetzt brauchen, Ambiguitätstoleranz, okay. Ja, mit dem sowohl als auch umgehen zu lernen. Das okay. ist, glaube ich, momentan unglaublich wichtig. Ja, wir digitalisieren unser Unternehmen immer mehr, mhm. aber gleichzeitig wollen wir schauen, dass wir unsere Unternehmenskultur und unseren Umgang wirklich in Person und berührend und vertrauend machen. Ja, das wirkt ja total paradox. Eigentlich würde man sagen, wir digitalisieren alle Meetings für immer und wir brauchen gar kein Büro mehr. Stimmt nicht. Erfolgreiche Unternehmen machen das nicht. Mhm. Also wir sehen eben dieses sowohl als auch kommunizieren statt in dem Totalitären. Das ist, glaube ich, ganz wichtig mhm. gerade.
Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen zur künstlichen Intelligenz. Du hast im Dezember auf LinkedIn geschrieben, KI ist kein neuer Entscheidungsträger, sondern ein Redundanzfilter. Mhm. Das klingt völlig anders, als wir sonst hören. KI wird alles verändern, KI ist die neue Elektrizität.
Calm down, everyone. Ja. Calm down, mein Gott. Also es ist natürlich diese überzogenen Erwartungshaltungen, ja. die wir von ja, Hollywood wahrscheinlich großteils ja. haben. Ja. Das Interessante ist, da werden gerade so viele Erlösungsfantasien reingesteckt, dass man auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die eigenen menschlichen Führungs- und Unternehmensverantwortung einfach wegschiebt.
Ja.
Forget it. Also ich glaube viel fester daran, dass wir durch KI und Automatisierung immer mehr Redundanzprozesse, auch im industriellen Bereich, ja, man mhm. sieht China, Dark Factories, arbeitet keiner mehr, weil Greifarme brauchen kein Licht. Wie mir erzählen, dass mir 2040 die Lagerhallen von Amazon noch von Menschen so in sklavenähnlichen Verhältnissen befüllt werden oder die Erntehilfe hier in Österreich für Hungerlöhne aus dem Osten eingekarrt wird, get out of here. Ja? Also ja. ich glaube, viel mehr wird eigentlich in diesem Bereich automatisiert werden, als unbedingt in dem Geistigen. Wir liegen gerade bei Large Language Models und das ist die Berührungsfläche von 95% der ja, Menschen mit KI. Das ist, ich will es nicht ganz so sagen, aber fast ein Hütchenspielertrick.
Ja.
Ja? Die suggeriert sehr gut darin, dass sie recht hat und sich sehr gut darin, uns zu überzeugen. Und die neuen Models, wie man sieht, wenn sie besser werden, werden nicht besser in Reasoning, also dass sie bessere Antworten finden, sondern sie werden besser in Überzeugung. Ist lustigerweise auch eine sehr menschliche Fähigkeit eigentlich, oder? Also irgendwie sehr passend. Aber ich setz viel mehr meine Hoffnung eigentlich in die Automatisierung von Redundanzprozessen mhm. als das Ersetzen von Kreativität, Management, Führung, Zwischenmenschlichkeit. Mhm. Ich glaube, das ist Zukunft nach Kindchenschema. Wir bauen mhm. den Menschen genauso und sein Hirn nach. Das wird mit Nullen und Einsen und mit Large Language Models nicht gehen. Da müssen wir schon Richtung Quantencomputing kommen. Das ja. menschliche Hirn ist nicht in Nullen und Einsen nachzustellen.
Okay. Du hast doch vorher gerade über die Stunden gesprochen der Arbeitszeit.
Ein ganzes Buch drüber geschrieben, könnte ich mich endlos genau. machen. Habe ich gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen in Rage rede.
Ja, aber du sprichst eher von der 4 Stunden Arbeitszeit. Du hast ja vorher schon angesprochen, dass man sinnlos vom Bildschirm sitzt, um einfach die Zeit abzusitzen.
Das ist im Übrigen der große Bruch zwischen den Generationen in der Arbeitswelt.
Das schon, das merkt man auch beim Recruiting. Mein Work-Life-Balance ist das.
Ja, du bist das Kampfwort dafür.
Das nette Schlagwort, ja, das kein Unternehmer mehr hören will. Also mit dem braucht man gar nicht mehr reingehen.
Ja, ich kann es aber auch nicht mehr hören.
Aber also was wir auch merken ist, dass die Mitarbeiter wollen keine 40 oder 38 Stunden mehr arbeiten. Also die meisten bei uns arbeiten halt ihre.
Ich glaube, man verwechselt den Begriff Arbeiten und Absitzen.
Absolut.
Ja, also wozu steigen die Produktivität in all diesen Berufen, wenn ich dann trotzdem noch die ganze Zeit absitzen muss? Das ist pointless.
Ja. Na, viele wollen es ja auch in 30 oder 32 Stunden schaffen. Ja,
weil sie es können. Also passt ja.
Ist ja. Genau, aber die Frage beim Unternehmen ist halt dann, wie soll ich das dann finanzieren? Ne? Ich kann natürlich für 25 Stunden nicht die 40 Stunden zahlen. Ne? Das ist ein bisschen das Problem, was wir haben.
Ja, weil Stunden einfach ein, das stimmt nicht für alle Berufe,
ja, aber
für die, von denen ja, wir auch reden, ja. immer mehr. Abgesessen, Stunden, Sekunden ist einfach eine schlechte Metric für Produktivität.
Ja.
Also, und das verlangt natürlich dem Management dann was ganz anderes ab, nämlich zu schauen, wie können wir individuell unsere Produktivität messen. Mhm. Zeit ist ja super angenehm, weil sie super mega normierbar ist. Genau. Deswegen macht es ja auch der Gesetzgeber so. Ist viel, viel einfacher, aber total unterkomplex für die Moderne. Okay. Also eigentlich wäre es viel schlauer, dass man irgendwie schaut, also ich kann allen Managern, ich bin ja auch jetzt nicht gerade unerfahren in diesem ganzen Bereich, einfach mal versuchen zu schauen, mal ein bisschen rückrechnen, was haben die Leute bei mir in der Firma im Schnitt pro Woche geleistet und dann gibt man denen das als Wochenauftrag. Wird man sehen, der Großteil der Leute kann am Mittwoch um 12 heimgehen. Hm. Das ist einfach die Realität. Hm. Ja? Weil wir natürlich eine Unternehmenskultur geschaffen haben, aus dem Industriellen noch, und da war es super, jetzt bringt es nichts mehr, wo effiziente Mitarbeiter mit mehr Arbeit bestraft werden. Hm. Warum sollte ich mich dann reinhängen? Hm. Also früher gab es ja noch das Argument der Karriereleiter, wenn du hart gearbeitet hast, aber das funktioniert so heutzutage nicht mehr, das wissen wir alle. Das bedeutet, wenn wir, also die schlauesten Mitarbeiter sind ja die hierin eigentlich sehr gut sind, so zu tun, als würden sie arbeiten und produktiv wirken, aber eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie, keine Ahnung, TikTok scrollen. Und das ist eine, wird fast geschimpft, sehr schlechte Incentive-Struktur für Unternehmen. Und da würde ich mir schon ein bisschen mehr Kreativität von den Management-Ebenen wünschen, dass man das mal hinterfragt mit der Zeit. Ist auch, muss man sagen, nicht so einfach, weil der Gesetzgeber natürlich und die Gewerkschaften immer drauf rumpochen. Also, aber trotzdem, also ich gehe davon aus, eines Tages wird Zeit, wird einfach nicht mehr in den Großteil der Branchen der Messwert sein. Und dann muss ich diese Diskussion über 32-Stunden-Woche, 40-Stunden-Woche nicht mehr führen.
Ja, das hat gerade in der Kreativbranche oder auch in der Beratungsbranche bei uns hat sich ja das schon über Jahre abgezeichnet, dass die Mitarbeiter ja auch keine Anwesenheitspflicht mehr haben. Es war sehr lustig, dass wir also vor der Pandemie schon das Modell hatten, arbeite dann, wenn du Lust und Laune hast. Ja. Mir ist es egal, ob jemand zu Hause sitzt und am Abend den Job macht. Aber es gibt halt teilweise Kundenkontakte, das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber im Grundprinzip sind, glaube ich, die Branche, die Agenturen schon früher viel weiter gewesen.
Ja, aber man muss einfach sagen, die Berufe, die diese Flexibilität als Möglichkeit haben, sind tendenziell eher die mehr werden momentan. Mhm. Ja, also Berufe, muss man auch sagen, die geistig oder kreativ sind die Wachstumsberufe einfach. Das heißt, wenn die Wirtschaft dahin streut, ich meine, also alle neiden Silicon Valley irgendwie nach, ja, aber schauen sich von den Unternehmenskulturen da irgendwie nichts ab. Ja, also da ist es nochmal ganz anders. Die haben dieses Thema nicht. Ja, da ist es, das ist Work-Life-Blending. Da wohnst du auf einem Campus mit den Leuten. Ja, das ist für uns hier, ich will eigentlich, also 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf. So muss doch das Leben sein. Und das ist ganz anders. Deswegen funktioniert es bei denen auch so gut kulturell eigentlich. Ja, also nur zu sagen, ich war in Silicon Valley und habe mir ein paar coole VR-Brillen angeschaut, das reicht nicht. Nimm die Kultur auch mit, wenn du es ernst meinst.
Ja. Gut, hat auch Vor- und Nachteile, man, diese sektenhafte Google- oder Facebook-Leben ist halt sehr speziell. Ne?
Oh, ist gut für die Wirtschaft.
Na, ich war in Dublin ja bei Google und das ist schon sehr speziell. Also wenn du deinen Personal Trainer dort hast und deine Wäscherei und deinen Supermarkt.
Das ist Work-Life-Blending. Hey, vielleicht muss es so sein. Ich lebe meinen Beruf auch. Ich habe auch keine Wahl. Ja? Was soll ich machen, wenn ich nach 12 Stunden Reise und einem Vortrag ins Hotel komme und sage, so, jetzt arbeite ich nicht mehr, jetzt endlich Ruhe. Das funktioniert so
nicht. Als Selbstständiger geht das sowieso
nicht. Sowieso nicht. Ja, aber immer mehr Berufe werden so nicht gehen in diesem alten industriellen Modell. Ja. Außer man steht am Fließband, geht es halt nicht.
Ja, ja. Gut. Lass uns über Bildung sprechen. Ein Steckenpferd von dir. ChatGPT kann heute Hausaufgaben machen, Essay schreiben, Matheaufgaben lösen. Manche Lehrer sagen, das Ende der Bildung, wie wir sie kennen, ist gekommen. Wenn KI das Fachwissen übernimmt, was ist denn eigentlich noch die Rolle der Lehrer? Ist es eher Coach, Mentor, Motivator? Und es gibt ja sozusagen auch einen Gegentrend, ich habe mir das ausgedruckt, von Schweden.
Mhm.
Schweden ist sehr speziell, die waren ja bis dato immer so im Digitalisierungsbereich ganz vorne. Und 2025 auf einmal der Break. Ja, jeder Schüler braucht wieder ein gedrucktes Lehrbuch pro Fach. Es wird wieder Handschrift und Schreibschrift, ist wieder verpflichtend, keine Tippelei. Digitale Geräte werden nur noch gezielt eingesetzt, also da ist wirklich der volle Gegentrend da.
Wie man das nennen könnte, die Rache des Analogen, oder?
Ja, schon, ja. Ich wollte zwar nicht dazu gekommen sind. Und die sind natürlich auch ein bisschen geschockt gewesen, weil es gab den PISA-Schock, dass sie sozusagen zurückgefallen sind bei den Bewertungen. Und es gibt auch eine Studie vom Karolinska-Institut, dass die sagen, digitale Geräte schaden der kognitiven Entwicklung bei Kindern unter 12 Jahren zum Beispiel. Ja. Sind wir auch auf dem Weg dorthin in Europa?
Ich glaube, davon können wir jetzt lernen.
Okay.
Also ich finde, das ist ja das Schönste. Und wenn man die eigene vermeintliche Schwäche zur Stärke macht, wir sind hinten nach.
Ja.
Aber jetzt können wir uns die schon, die nach vorn geprescht sind, und daraus uns diesen Schritt sparen, weil die haben jetzt aber tausende Geräte wieder aus den Schulen völlig umsonst bezahlt gehabt, mussten alle wieder weg.
Ja.
Also genau, also zu der ersten Frage, was ist dann Bildung eigentlich? Ich glaube, im Jüngeren ist es viel mehr Vorbereitung auf Gesellschaft und Zwischenmenschlichkeit.
Mhm.
Hat man ja sehr schön während den Lockdowns auch gesehen.
Mhm.
Die Funktion der Schule ist viel mehr eine soziale, als es eine der Informationsberieselung ist.
Mhm.
Ja, und momentan, das österreichische, das deutsche Bildungssystem ist natürlich noch, funktioniert ja noch immer so, ich Lehrer bin hier mit Wissen und ich Schüler, armes Würstchen, hab das Wissen nicht und darf es von dir bekommen. Hey, get over it, diese Zeiten sind vorbei. Also das wird sich auf jeden Fall mal verändern. Zu dem Thema, ich merke das auch bei meinen Studenten, das führt mich langsam auch ein bisschen in den Wahnsinn. Ich habe denen gesagt, Leute, bitte, wenn ihr die Dinger mit ChatGPT schreibt, mir wird langweilig bei diesen Texten. Ich merke das. Ja? Ich kann euch dafür, als Zukunftsforscher kann ich denen keine Minuspunkte dafür geben, dass sie es verwendet haben. Ich habe gesagt, wenn mich der Text langweilt, dann werde ich euch das schon klar machen. Das habe ich schon langsam gemerkt. Jetzt. Ich mache das jetzt auch schon seit 6 Jahren, dass das schon einen Effekt vor allem auf das kritische Denken hat. Ja, also ich habe es jetzt neulich gemerkt, ich habe also Digitalbetreuung mit denen für ihre Abschlussarbeiten und Ich hatte zwei Jungs, die haben beide überraschend lange gebraucht, um auf die Fragen, die ich ihnen gestellt habe, zu antworten. Die haben es zwischendrin getippt und haben es wieder abgelesen. Ne? Und wir sollen ja nicht luditisch sein. Das ist eine tolle Technologie, aber so wie wir alle sagen, ist es cool, dass wir einen Taschenrechner haben im Handy, wollen wir trotzdem, dass alle prinzipiell verstehen, wie Addieren funktioniert. Mhm. Und so muss man das da, glaube ich, auch handhaben. Bis 12 kritisches Denken beibringen, all diese Fähigkeiten, die da von ChatGPT übernommen werden und wie auch die nächsten Modelle heißen werden und ab dann langsam dahin führen. Das ist ein wunderbarer Weg. Mhm. Also deswegen habe ich ja gesagt, Recht auf analoge Kindheit. Mhm. Weil da muss man es lernen. Da muss man merken, wie die Wurst gemacht wird und dann kann man ganz viel Würstchen essen danach, würde ich sagen. Mhm.
Aber wenn ich jetzt das auf die Unternehmen übertrage, das schwedische Modell, dann merkt man auch, dass es langsam wieder den Gegentrend gibt, wieder wirklich echte Meetings wieder zu machen, weg von diesen ganzen Teams-Meetings, dass man vielleicht die Protokolle selber schreibt und nicht mehr sozusagen von der KI zusammenfassen lässt.
Ja, man lässt sie von der KI mitschreiben und lässt sie aber dann von den Menschen zusammenfassen. Ich finde eine ganz interessante Arbeitsteilung. Ne? Ja. Also weil da haben wir es wieder. Es war schon redundant, dass da irgendein armer Werkstudent sitzen musste und einfach mittippen musste, wie wahnsinnig. Ja. Aber die relevante Zusammenfassung, gut, gibt da auch schon mittlerweile ganz gute. Ja, also ich finde, da kommt ein gutes symbiotisches Spiel hin, genau da. Das war doch gerade bei dem Thema Meetings, auch von meinem Business, Vorträge sind ja am Ende ähnlich. Ja. Ne? Hab man gemerkt, wenn das digital besser wäre, dann hätten wir es einfach weiterhin so gemacht.
Genau.
Aber genauso wie manche Meetings in Person einen Vorteil haben, der nicht unbedingt Informationstransfer ist, sondern eben auch Teambuilding, kreative, iterative Arbeit. Ich meine, warst du schon mal in so einem 8-stündigen Zoom-Meeting?
Das ist Wahnsinn.
Danach willst du dich aus dem Fenster schmeißen.
Nein, nach einer Stunde bist du eigentlich durch, da passiert nichts mehr.
Ja. Aber das anzuerkennen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Momentan wird das eben binär verhandelt. Entweder man ist ein Unternehmen, wo es 100%ige Anwesenheit ist, wir machen keine digitalen Meetings, oder wir haben unser Büro aufgegeben und machen alles in der Cloud.
Ja.
Und die Mischform daraus. Analoge Begegnung hat einen guten Sinn und Grund, aber wenn ich konzentriert schreiben möchte, gehe ich nicht ins Büro. Da lasse ich mich vom Büroclown nicht ablenken.
Ja.
Also wieder hier, diese Fähigkeiten, diese Ambiguität, mit dieser Ambivalenz umzugehen, das fällt uns, glaube ich, gerade sehr schwer. Aber wir sehen auch, die Digitalisierung hat einen Gegentrend, dann hat auch wieder das Analoge einen Gegentrend, das sind eben Schleifen.
Ja. Gut, kommen wir zu deinem großen neuen Buch, Beyond 2026. Ich habe es hier liegen, ich muss das Mikro kurz weggeben. Ich zeige es kurz in die Kamera.
Schon ein schönes Stück geworden, ne?
Wow, 2 Kilo?
Ja.
Ich glaube fast, oder?
Hat sehr viel Spaß beim Verpacken und Versenden gemacht, wenn du mal 400 von den Dingern transportieren musst.
Sogar mit persönlicher Widmung.
Habe ich sogar bekommen.
Ja, ich wäre überrascht. Ich habe gedacht, okay, persönliche Touch ist
der. Hey, weißt du, Personal Touch Business, ne?
Genau, also recht cool. Es ist bereits das dritte Zukunftsjahrbuch, das ihr geschrieben habt im Team von Future Project. Und es gibt 12 große Kapitel über humanoide Weltordnung, Generationen, Nachhaltigkeit. Und der Untertitel des Buches, steht hier nicht drinnen, aber es gibt einen Untertitel, heißt Turning the Tide. Was, wenn es ab jetzt besser wird?
Mhm.
Das klingt ja ziemlich provokant, gerade in Zeiten von Klimakrisen, Kriegen, Polarisierung. Und die Menschen sagen, besser, wie bitte? Was soll man jetzt machen? An was soll ich glauben? Warum dieser Optimismus?
Naja, also das ist ja prinzipiell mal eine Frage erstmal, keine Prognose. Das muss man natürlich jetzt schon mal feststellen. Und ich finde es einfach interessant, dass ich merke, dass wenn man Leuten diese Frage stellt, die können damit gar nicht umgehen, weil sie sich noch nie ein Szenario ausgemalt haben, wo es besser werden würde.
Ja.
Aber es wird irgendwann besser werden.
Ja.
Ob es dieses Jahr jetzt ist oder nicht, das ist wurscht. Aber irgendwann wird es besser werden.
Okay.
Auch in der Wahrnehmung, jetzt nicht nur in den Indikatoren, ja, weil trotzdem, wenn man herauszoomt in die Menschheitsentwicklung, muss man sagen, was für ein geiler Ritt, auch bis jetzt. Ja, jetzt kurz ein bisschen grummelt es ein bisschen im Motor, aber come on, also wirklich unglaublicher Ritt eigentlich gewesen. Das soll nun mal, also ich mache dieses Experiment auch ganz oft mit Menschen oder mit Unternehmen oder auf Bühne, ich frage, versetzt euch mal in eine Zukunft, die für euch lohnenswert ist. Und nicht einmal das schaffen die Leute.
Mhm.
Ja, und stell dir mal die Frage, wie sieht die Zukunft aus, die sich für dich lohnt? Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie kommen wir da hin? Aber erstmal brauchst du ja ein Ziel.
Mhm.
Und allein, dass wir das nicht mehr haben, sondern dass wir auch gerade in Informationsökonomie und Politik das Gefühl haben, da wird immer nur Feuer ausgemacht, eins nach dem nächsten, aber eine Vision gibt es nicht mehr für eine fairere Zukunft, 10, 15, 20 Jahre. Das soll das mal jetzt bewirken. Ja, was, wenn, wie gehen wir damit um? Ich habe das Gefühl, meine Hoffnung war ja, wenn es gut läuft, dann wird viel gejammert in Österreich. Und wenn es schlecht läuft, dann zieht man sich zusammen. Und ändert was. Aber jetzt habe ich das Gefühl, man jammert, wenn es gut läuft und man jammert, wenn es schlecht läuft. Meine These wäre, wenn es gut läuft, dann darf man wieder jammern. Bis dahin gibt es jetzt ein Verbot, ein Moratorium aufs Jammern.
Okay. Gut, ein Kapitel in deinem Buch heißt Die Humanoiden kommen, also humanoide Roboter als Alltagsbegleiter. Wo stehen wir da jetzt derzeit? Ich meine, in China schaut die Welt schon ganz anders aus,
ja,
als in
Europa. Aber es steht natürlich noch in den Babyschuhen. Ja. Aber das mit den humanoiden Robotern ist ja so interessant, weil ich weiß gar nicht, ob diese Darstellungsform unbedingt die beste ist. Also zwei Beine, zwei Arme. Weiß gar nicht.
Na, sie machen es ja deswegen, damit die KI lernt, wie Menschen sich bewegen. Deswegen schauen die auch so aus wie...
Das ist die eine Seite.
Ja.
Die andere ist auch, glaube ich, dass da, mal gesagt, da ist so ein bisschen, gerade von den Tech-Bros, auch so ein bisschen diese, wir sind erst Gott geworden, wenn wir den Menschen nachbauen können. Und, wie ist das nochmal neu gehört? Das fand ich so Zeugungsneid oder Gebärungsneid. Ja? Okay. Wir Männer können keine Wesen erschaffen und deswegen bauen wir sie jetzt einfach aus Dingern. Also ich will schon in eine Zukunft kommen, wo vieles von dem, was ich als so ätzend im Haushalt empfinde, übernommen wird. Ich erinnere mich, einer meiner ersten großen Vorträge war für Daimler bei der CES damals in Las Vegas, mein erster großer Overseas-Vortrag. Damals, da war ich 26, 27, da wurde schon gesagt, nächstes Jahr gibt es endlich die humanoiden Roboter, die deine Wäsche waschen und falten können. Wir sind kein Millimeter näher gekommen, muss man ehrlich sagen. Ja? Also es dauert, aber sie werden natürlich irgendwann kommen. Ich glaube nur, es gibt so die zwei Ebenen, die wir da bestreiten müssen. Das eine ist, und das macht mir gerade ein bisschen Sorge, weil doch ein bisschen zunimmt, so als Ersatz für menschliche Bindung. Ja, also Einsamkeitsepidemie und so weiter. Ne? Ich brauche keine Freundin, sondern nur einen tollen Roboter. Und die andere Sache, und da sehe ich es wirklich drin, ist natürlich, hey, Alltagscrap, all die Sachen, die uns im Nerv gehen. Und darauf freue ich mich schon auch.
Aber glaubst du, dass die Gesellschaft schon so weit ist, dass sie die Roboter annehmen werden in naher Zukunft? Oder ist eher die Skepsis sehr groß?
Wie du ja gesagt hast, im asiatischen Kulturraum zum Beispiel ist es ganz anders. Das hängt aber auch mit kultureller und religiöser Prägung zusammen. Den Japanern zum Beispiel ist es völlig egal. Die sind animistisch, bei denen hat auch ein Stein eine Seele.
Ja.
Das bedeutet, das ist kein Problem für die, dass ein Roboter eine Seele hat. Okay. Wir mit unserem tief katholisch, manchmal humanistischen Weltbild hier, wir werden da noch ein bisschen brauchen. Das funktioniert, glaube ich, nur darüber, wenn es besser ist.
Okay.
Also, wenn es wirklich einen Mehrwert für mich hat, dann kommt man auch schon drüber hinweg.
Okay, alles klar. Lass uns vom Roboter zur Weltordnung springen. Du skizzierst 6 geopolitische Szenarien bis 2050, von Kooperation bis Kollaps. Wir wollen jetzt gar nicht sehr politisch werden, aber was hältst du für das Wahrscheinlichste, was eintreten könnte?
Also jetzt hat man natürlich gerade das Gefühl, dass die alte Weltordnung, die alte Weltpolizei gibt jetzt mal ein bisschen auf. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Also ist schon komisch, oder, dass wir gerade in einer Welt sind, wo ein autokratisches Regime in China eigentlich der rationalste Akteur ist. Gefühlt, oder? Von denen weiß ich, was ich kriege momentan irgendwie.
Verbanner nicht, nein.
Ja, eben. Also das sagt schon mal einiges aus. Es gibt da einen sehr schlauen Sager, ich glaube, den belassen wir dann dabei. Weil es gibt ja auch einen gewissen Neid momentan von uns über diese Regierungsform. Also weicher Faschismus. Und was ich da neulich gehört habe, was ich nicht uninteressant war, chinesischer Diplomat hat gesagt, schaut's bei euch im Westen, da könnt ihr die Politiker ändern, aber nicht die Policy. Und bei uns kannst du die Partei, die Politiker nicht ändern, aber die Policy. Mhm. Das macht schon einen Unterschied. Also ich glaube, dass dieser Druck, der jetzt auch von dort kommt und generell in dieses Weltsystem, jetzt politische, demokratische System großteils reinspielt, dass der uns jetzt auch endlich zwingt, die Demokratie in die nächste Ebene zu bringen. So wie sie jetzt ist, die kann mit der Informationskrise plus KI kann die nicht mithalten in der Form. Die müssen wir dringend verändern, sodass sie nicht so wird. Und insofern bin ich da eigentlich guter Dinge, dass das zu einer Korrekturschleife führt, weil vor 2-3 Jahren waren wir uns alle nicht sicher, ob nicht vielleicht doch mal eine Atomrakete hier irgendwo mal rausgezogen wird. Ne? Mittlerweile wissen wir schon, es fühlt sich ein bisschen anders an wieder. Also wir sehen, es funktioniert schon auch über Kooperation. Und irgendwann ist auch der Mann, dessen Namen ich nicht sagen werde, der orangene Troll im Weißen Haus, ich habe mir vorgenommen als Neujahrsvorsatz, ich sage seinen Namen nicht mehr, der ist auch irgendwann weg.
Ne? Egal, irgendwann. Ja, lassen wir es so stehen. Kommen wir zu einem anderen Kapitel aus dem Buch, das nennt sich Kopf, Hand, Herz. Die unsichtbare Kluft der Gesellschaft, da beschreibst du ja 3 verschiedene Welten, also den Kopf, das sind die Wissenschaftler, die Akademiker, die Großstadtleben, Hand, also die ganzen Handwerker, die Produzenten, eher ländlich orientiert, und das Herz, das sind die vielen Care-Berufe, Pflegesoziales. Aber warum gibt es diese unsichtbare Kluft? Ist das nicht gefährlicher als die klassische Links-Rechts-Spaltung?
Ja, oder der Klassenkampf. Ne? Ja, genau. Also irgendwie riecht es ja schon so ein bisschen nach Klassenkampf eigentlich. Ne? Ja. Wenn man sich da denken, also gerade das Thema KI, ne? Da werden Distanzen in Ökonomien, in Individualökonomien entstehen, die kaum zu bändigen sind. Aber ich fand das mal eine schöne Betrachtungsweise, eine positive Betrachtungsweise, zu sagen, jeder dieser drei Felder hat seine Daseinsberechtigung, auch in einem menschlichen Organismus, also auch ein bisschen im gesellschaftlichen Organismus. Und dass diese Kluften da jetzt nicht zu groß werden, weil wir alle wissen, der Körper funktioniert gut, wenn das Hirn mit dem Herz und den Händen kommunizieren kann, sollten wir das jetzt wieder überwinden. Aber ich fand die Darstellungsform eigentlich auch ganz schön, weil alle sich ja jetzt fragen, durch KI, was passiert mit dem Arbeitsmarkt oder entsteht so eine Zweiklassengesellschaft? Und das sind, glaube ich, so die drei großen Cluster, die man raus analysieren kann. Wobei ich auch sagen muss, eine Sache, die wir jetzt schon länger hatten, ist eine gewisse Elitenüberproduktion. Wir haben ein bisschen zu viel Hirn gemacht jetzt in letzter Zeit. Das kann man historisch sehr schön einordnen. Immer wenn du Elitenüberproduktion hast, merkt man ja, dann entstehen eben so geistige, philosophische, soziologische Konzepte, die nicht mehr mit der Realität vereinbar sind. Mhm. Und das erleben wir jetzt gerade, diesen Backlash auf die Postmoderne. Das war jetzt immer so zynisch als woke bezeichnet, das kann ich auch nicht mehr hören. Aber das war natürlich eine Überintellektualisierung von sozialen Prozessen, weil wir haben zu viele Leute in die Hirnberufe gesteckt und uns gehen bei den Handberufen jetzt ein bisschen was aus. Ja. Und das wird aber auch wieder nachkorrigiert werden. Ich bin da ganz optimistisch.
Ja, es gibt schon einen Gegentrend, ne? Dass das Handwerk mehr wert ist als ein Uni-Abschluss.
Ja, das ist crazy.
Ja, man bekommt ja auch keinen Job.
Also ja, eben, aber in meiner Jugend haben sie mir gesagt, also,
du musst studieren,
sonst eben, das ist ja auch die große Enttäuschung meiner Generation gewesen. Ne? Wir haben eigentlich alles gemacht, was man uns gesagt hat. Genau. Ne? Studiert und so weiter. Genau. Und im Ende verdienen wir weniger als unsere Eltern damals. Ja. Das ist schon, der Generationenvertrag ist ja zum ersten Mal gebrochen. Deswegen auf ins Handwerk.
Naja, es war hier lustig, weil wie ich 18 nach der Matura musste ich ja ein Handwerk lernen.
Wirklich?
Ja, ich habe im zweiten Bildungsweg.
Was hast du gemacht?
Kochkellner.
Kochkellner, aber das kommt einem immer zugute,
ja, ist oder? Ja, egal, aber ich muss dann wirklich, das war bewusst, ich muss einen Berufsabschluss haben und dann kann ich studieren anfangen. Ja.
Oh, das können wir eigentlich wieder einführen.
Das war wirklich lustig, ja. Und somit habe ich nie Angst, dass ich nie einen Job finde.
Weil ja,
okay. Worst case gehe ich irgendwo
im Plachuter.
Als Kellner zum Plachuter oder zum Kalantmann und mache dann meinen Kaffee-Job. Ist auch wurscht, ja.
Also, da können wir auch gute Connections
haben. Aber das war die Generation meines Vaters, gesagt, ich muss einen Abschluss machen, sonst geht es nicht weiter.
Finde ich, sollte man wieder in Betracht ziehen, eigentlich.
Ja, warum nicht, ja. Also, es geht ja auch mit Zeit und Bildungsweg, genau. Gut, zwei Kapitel noch, die ich kurz ansprechen möchte, die aus dem Buch sind. Das eine nennt sich Beyond Green.
Ah, mein Lieblingsthema.
Ja, das Lieblingsthema. Was läuft denn eigentlich schief derzeit?
Ja, der Kulturkampf ist verloren. Ja. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Also ich bin seit, es ist für mich wirklich, wir haben ja eingangs drüber gehabt, man soll sich nicht zu viel selbst loben, vor allem auf LinkedIn. Aber ich bin letztes Jahr, hat mich die Commerzbank in Frankfurt in ihren Nachhaltigkeitsbeirat einbezogen.
Okay.
Das schon, also spiele ich zum ersten Mal bei den Großen mit. Ne? Also wirklich, andere Welt für mich, aber wirklich beeindruckend und wirklich fantastisch. Und deswegen auch das ganze Thema Nachhaltigkeit nochmal neu anzugehen, gerade mit einem wachstumsökonomischen, finanziellen Blick. Mhm. Und da muss man sagen, das Ding ist durch. Ja, also wenn, das merkst du doch, oder wenn Unternehmer gerade Nachhaltigkeit hören, das ist für die Kostenpunkt.
Ja klar.
Nix. Also wenn ich Geld habe, dann investiere ich es nicht in Nachhaltigkeit, sondern wenn, dann Digitalisierung oder KI. Ja, der Kulturkampf ist verloren, was das angeht. Ja, auf Fridays for Future musste auch Fridays for Hubraum folgen. Das war natürlich irgendwie nicht zu vermeiden. Neulich habe ich gehört, Zylinder statt Kinder.
Ehrlich, so Gott.
Traumhaft. Also da ist ein starker Backlash gerade dran. Ja. Und die Frage ist, wie können wir Green drehen in eine Wachstumssache? Ich möchte in eine Zukunft kommen, wo wir im Jahr 2040, 2045, ich nenne mal ein Szenario, weil das ja die Unternehmen in Österreich sehr schmerzt, Energiepreise. Mhm. Im Jahr 2045, wenn wir das gedreht kriegen, in eine blaue Wachstumsökonomie, nicht eine grüne Verzichtsökologie, wirst du als Unternehmen, auch als Privatperson, eine Flatrate für Strom zahlen und so viel Energie verbrauchen können, wie du möchtest. Mhm. Ubiquitär. Mhm. Was würde das für dein Unternehmen bedeuten? Das sind Visionen, die Bock machen auf Zukunft. Mhm. Das zieht. Zu sagen, wir müssen verzichten und dann geht die Welt vielleicht nicht unter, das reicht einfach nicht. Mhm. Das ist einfach nicht, weil wir schlechte Menschen sind, sondern weil, bei irgendeiner Talkshow hat das mal irgendeine weise grüne Guru-Tante mir gesagt, wenn du den Kopf unter Wasser hast und da steht Luft und daneben steht Nachhaltigkeit, was wirst du wählen? Ja? Also die Lage haben wir jetzt so ein bisschen.
Okay.
Und ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass wir das hinkriegen, weil es schon geil, ne? der Mann da drüben, dessen Namen ich nicht nennen werde, sagt Drill Baby Drill, aber keiner bohrt. Ja? Es ist schon langsam klar, dass das industrielle fossile Zeitalter war eine geile Zeit. Wir waren, also gerade wie im deutschsprachigen zentraleuropäischen Raum, wie erfolgreich waren wir bitte? Mhm. Aber es ist Zeit für die nächste Etappe. Und das vergisst man, aber letztes Jahr, 2024 sogar, haben wir in Europa zum ersten Mal mit erneuerbaren Energien mehr Energie produziert als mit fossilen. Das muss man sagen, der Österreicher wird da sagen, nein, das zählt nicht, weil da hat man nuklear mit reingerechnet. Das österreichische Nukleartrauma ist ja eines sondergleichen. Aber prinzipiell ist das schon beeindruckend, wenn man sich die CO2-Sachen anschaut. Also, und auch Elektromobilität kommt jetzt in die Gänge, auch wenn die Deutschen zwei verpennt haben. Also ja. Es gibt schon auch gute Zeichen da. Nachhaltigkeit war keine Frage der Moral oder des Wertes, sondern es war ein Marketingversagen im Ende. Und das müssen wir jetzt korrigiert kriegen. Und deswegen Beyond Green. Weil ich will Wachstumserzählungen führen und nicht Verzichtssachen. Da kriegst du einfach niemanden für motiviert.
Eben klar. Ja.
Wenn es gut läuft, geht's. Wenn es gut läuft, kann man sagen, ein bisschen weniger. Ja. Aber wenn es schlecht läuft, zu sagen, du musst noch weniger, forget it.
Gut, das letzte große Thema aus dem Buch, von Boomer zu Beta.
Ja. Ah, mein Lieblingsthema.
Du liest dabei 6 Generationen. Besonders spannend die Generation Beta. Das sind diejenigen, die 2025 geboren wurden oder jetzt gerade. Was wird diese neue postdigitale Generation von der jetzigen Generation unterscheiden? In welche Richtung wird das gehen? Wie werden die leben? Wie werden die arbeiten? Was glaubst du?
Es werden AI-Natives werden, glaube ich. Ja, oder Locals vielleicht. Ja. Aber wir werden Digital-Natives.
Ja.
Und die werden Berufe aus ihrer Kindheit noch kennen, die sie aber gar nicht mehr wählen können. Ja, weil du kannst kein Lager oder Boxenträger dort werden, das wird es nicht spielen. Das wird es einfach nicht mehr geben in dem Sinne. Oder vielleicht Kassierer, Kassiererin in der Form. Ja. Aber die werden sie noch aus ihrer Jugend oder ihrer Kindheit kennen. Ich finde ein anderes Beispiel, das es sehr schön greifbar macht, ist, wenn die Diesel oder Benzin riechen, werden die sich noch total nostalgisch an, keine Ahnung, die Reisen nach Italien mit Mama und Papa erinnern, aber die werden das nicht mehr so, wie wir das ubiquitär kennen, riechen können. Und, muss man auch sagen, demografisch wird es für die wieder gut sein. Wir haben jetzt einen großen Überhang an Alten, das hat natürlich große Implikationen für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und so weiter. Wenn das junge Erwachsene werden, die Betas werden, ich liebe die Boomer, meine Lieblingsgeneration, bin neidisch, dass ich nicht mit dabei war, 68 und so, Summer of Love, aber die werden sich reduzieren und dadurch, ich meine, in Österreich wird innerhalb der nächsten Jahre solche Unmengen an Geld vererbt werden. Es ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, wie viel da gleich die Pipeline runterkommt in konsumsfreudigere Alterskohorten. Das heißt, die werden auch demografisch und ökonomisch, glaube ich, wieder einen Aufschwung in ihrem jungen Erwachsenenalter haben. Ja. Das macht total etwas mit einer Generation. Ich habe in dem Kapitel mal versucht, den Generationenbegriff und die Abfolge ein bisschen anders zu interpretieren, nämlich nicht so klassisch über Geburtsjahre, eben zu schauen, in welcher Lebensphase eine Krise dich trifft. Das macht einen großen Unterschied. Also zum Beispiel junge Erwachsene, Schüler, Studenten, für die waren die Lockdowns eine soziale, entwicklungspsychologische Katastrophe. Mhm. Für Kinder war es eigentlich wieder ganz geil. Mama und Papa waren mehr zu Hause, viele Freude, Eierkuchen. Ja. Und für mich war es auch wieder geil. Ich war die Generation danach. Ich hatte einen kleinen, feinen sozialen Kreis, muss nicht die ganze Zeit rausgehen und feiern und sozialisieren. Und das kann man über ganz viele verschiedene Krisen sehen. Ja. Eine Finanzkrise trifft die Eltern anders als die Kinder und. Das war der Versuch, eben aus diesem starren Generationsbegriff auch wieder Beyond Generations zu denken, weil eine Sache, die ich jetzt sehr viel gemerkt habe, ist, es gibt Boomer, die sind sehr jung geblieben und es gibt Gen Z vor allem, also die Generation nach meiner, die wirklich schon Duktus und Lebenseinstellung eines Rentners haben. Das ist unglaublich.
Ja, das stimmt. Ich bin ja gerade an der Grenze zwischen Boomer und Gen Y. Also mit 65 geboren, also gerade an der Grenze. Wechseln wir das Thema. Wir haben jetzt viel über die großen Zukunftsbilder gesprochen. Viele unserer Hörer und Hörerinnen sagen, ja, spannend, aber was mache ich jetzt morgen früh im Büro? Die meisten unserer Hörer und Hörerinnen draußen sind die Führungskräfte, CEOs, Digitalverantwortliche. Die wirklich jeden Tag konkrete Entscheidungen treffen müssen. Und deswegen möchte ich ein bisschen von der Theorie zur Praxis wechseln. Es gibt ja sozusagen Beratungen wie wir, die Unternehmen mit einer Digital-First-Agenda begleiten. Was machen wir? Wir machen Readiness-Check, wir machen KI-Prozessoptimierungen, wir zeichnen mit ihnen digitale Landkarten, wir erheben den digitalen Reifegrad und unterstützen sie in allen Bereichen. Und genau da wird es spannend, weil deine Zukunftsforschung und unsere Beratung sind wie zwei Seiten einer Medaille. Du sagst ihnen im Endeffekt,
Ich habe keine Ahnung von der Praxis.
Wohin die Reise geht. Du sagst, wohin die Reise geht. Ja, ja. Und wir sind diejenigen, die sagen, oh, wie kommen wir da hin? Ne? Ja, definitiv. Ja. Ne? Aber bevor wir da jetzt reingehen, schauen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Viele Unternehmen haben ja in den letzten 3 bis 5 Jahren massiv in Digitalisierung investiert, in Cloud Migration, CM-Systeme, Marketing Automations und Co. und KI-Projekte. Und was ich immer höre von den CEOs, ist immer, die sagen ja, wir sind jetzt digital.
Als wäre das ein Endpunkt, an dem man ankommen kann.
Ja, ne? Aber es fühlt sich anders an. Das ist immer so das Spielchen. Ja? Also sie sagen, okay, ja, wir sind jetzt digital, aber irgendwie fühle ich es nicht. Ja? Was glaubst du, was haben die Unternehmer da übersehen? Was sollen sie da 2026 anders machen, um das auch vielleicht mehr zu spüren?
Ich glaube, sie erwarten ja eben, dass es ein Endpunkt ist. Wir sind jetzt digital und jetzt muss ich die Erwartungshaltung, dass sich alles anders anfühlen muss. Und dabei ist es dann so, aber wir haben noch immer Meetings in Person und wir müssen noch immer gewisse Sachen ausdrucken und uns zeichnen. Sind wir doch nicht so digital? Mir wurde doch versprochen, das fällt alles weg. Also ich glaube, es ist die Erwartungshaltung, die dann eben darauf trifft, dass es einfach auch eine Menge Sachen gibt, die analog bleiben. Das ist wunderbar. Ja. Ja, also das ist, glaube ich, Erwartungshaltungsmanagement.
Ja. Du sprichst auch von einer digitalen Korrekturschleife. Erleben wir gerade diese Korrektur auch in Unternehmen?
Ja, weniger in Unternehmen, weil die haben wir noch mehr aufzuholen. Ja. Aber in der Gesellschaft, die lebt es ja gerade vor.
Ja.
Also all das, was wir schon gesagt haben. Ich finde es dringend notwendig, dass wir eben auf diese neuen Kommunikationstechnologien, Informationstechnologien auch mit Kulturtechniken antworten. Ja?
Ja.
Also vielleicht ein kleines historisches Beispiel. Aber wir denken ja, dass der Buchdruck eine super Angelegenheit war. Romantisieren wir ja total. Ja. Daraus ist erstmal Krieg, die Spaltung der Kirche, Hexenverbrennung und so gefolgt. Ne? Mhm. Anleitung zur Hexenverbrennung war vermutlich der erste Bestseller. Hm? Also, und dann haben wir auch gelernt, mit Kulturtechniken damit umzugehen. Ja, genau dasselbe muss mit unserer Informationswelt im Netz jetzt passieren.
Ja.
Hoffentlich ohne den 30-jährigen Krieg.
Ja, klar. Im Buch schreibt ihr auch über die Good Future Companies, also Unternehmen wie Happy Brush oder Model One, wo Erfolg und Menschlichkeit einfach zusammengehören. Ihr nennt das Kindness Economy. Also eine Wirtschaft, in der Freundlichkeit kein Nice-to-have ist, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor. Was macht denn die Unternehmen aus deiner Sicht wirklich so zukunftsfähig, wenn sie dieses Kindness Economy verfolgen?
Da geht es vor allem ganz stark darum, wieder ein bisschen rauszukommen aus diesem Shareholder-Maximization-Fetisch und wieder rein in die Unternehmer- und Mitarbeiterinnen-Bindungsebene zu kommen. Das haben wir sehr vergessen, weil viele Unternehmen ja auch gerade glauben, ich muss mich eh nicht so lange an die binden, weil A, ist die Jobwechselrate so hoch und B, im Idealfall kann ich die eh bald mit einem Roboter oder mit KI ersetzen. Mhm. Also die Bindung zwischen Unternehmer und den Mitarbeitern ist so schlecht geworden, habe ich das Gefühl.
Aber die Startups machen es, ne? Die machen das mit Beteiligungen.
Ja, die machen das mit ökonomischen Beteiligungen natürlich auch mit Startups haben ihre eigenen gefahren. Die ersaufen ja dann Innovation irgendwie so ein bisschen. Das ist ja, also, wenn man in einem Startup gearbeitet hat, der weiß, sehr exhausting. Da kommst du mit Arbeitsstunden, kannst flöten gehen. Aber die Kindness Economy ist auch, der versucht sich gerade so ein bisschen zu wehren. Man hat schon das Gefühl, dass die Wirtschaft sich in 2 Richtungen spaltet. Die wirklich harten, bösen Unternehmen, die alles nur maximieren wollen und extrahieren wollen und die netten Unternehmen, die einen Gegentrend dazu binden müssen, bilden müssen und es auch erfolgreich tun. Davon gibt es immer mehr Beispiele.
Du sagst, die Digitalisierung muss menschlich sein. Das unterschreiben wir natürlich bei unseren Unternehmen zu 100%. Bei unserer Digital First Agenda geht es ja nicht nur um Technik First, sondern wirklich auch um die Digitalisierung mit den Menschen im Mittelpunkt. Aber wenn du jetzt von einem Unternehmen angerufen wirst und sagst, okay, ich habe jetzt 500 Mitarbeiter, mache 500 Millionen Euro Umsatz und sagt, okay, Tristan, wir wollen jetzt digital durchstarten, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Welche 3 Fragen würdest du eigentlich dem Unternehmer als erstes stellen?
Welcher Prozentsatz eurer Führungsetage ist unter 40?
Okay.
Dann würden sich alle anderen Fragen eigentlich von dem schon ergeben. Ne? Das wäre dann, glaube ich, so ein Punkt der Bifurkation, wo man sich entscheiden muss, in welche Richtung man die Frage stellt. Also das wäre, glaube ich, mal meine erste. Die zweite wäre, glaube ich, auch in eurer eigenen Wahrnehmung, wie weit seid ihr schon? Und dann, glaube ich, die ist mir jetzt neu gekommen, die Frage, auf deine vorherige Anekdote mit dem, es fühlt sich nicht anders an. Wie soll es sich anfühlen, wenn ihr endlich digitalisiert seid? Ich glaube, das wäre ganz interessant, weil vielleicht müssen wir dann viel mehr auch ins, vielleicht muss dann irgendwo ein großer Ballon platzen und ganz viel Dings rauskommen. Wir sind digitalisiert, das Digitalisierungsfest, wir haben es endlich geschafft. Ich weiß es nicht, aber es ist eine kommunikative Frage auch. Ja. Also das sind, glaube ich, die 3 Fragen,
die
ich stellen würde.
Super.
Aber jede von denen sagt ja ganz viel über das Unternehmen dann aus. Ne?
Ja, die erste Frage mit wer ist unter 40 ist schon sehr brutal, ne?
Ja, ich würde dem Beinhardt eine Quote aufoktroyieren.
Ja, okay.
In jeder Führungsebene müsst ihr aus jeder Generation wen haben. Weil du kannst nicht von... Wir merken, das ist ein wunderbares Beispiel, das nennt man Institutional Lag, also die Verzögerung. Merkt man im Gesundheitssystem unglaublich stark. Mhm. Bis du primar bist und wirklich was verändern kannst in den Strukturen, in den Systemen, ist dein digitales Wissen einfach schon so dermaßen alt, dass sich nichts nach vorne bewegt. Und das hat man in ganz vielen Institutionen. Bei Gesundheit merkt man es ganz stark. Mhm. Aber wenn Seniorität und Entscheidungsmacht nur nach Alter läuft, läufst du in die Gefahr, dass bis die Prozesse sich verändern, du viel zu spät dran bist und dann die Sprache nicht mehr sprichst. Wir alle sind, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, auch ich bin jetzt schon langsam ein Tourist in der digitalen Welt der nächsten Generation. Das wird uns allen irgendwann mal so gehen. Mhm. Aber das zu akzeptieren und strukturell zu integrieren, das halte ich für ganz wichtig.
Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über Zukunft, Digitalisierung und KI gesprochen. Kommen wir zu einer weiteren Dimension, die wir bisher nur gestreift haben. Du bist ja nicht allein, du bist Teil einer Familie, die seit 30 Jahren die Zukunft erforscht. Wie ist das eigentlich am Frühstückstisch? Sprecht ihr da nur über das Thema Trendforschung, Digitalisierung und Co. Oder wie läuft das ab bei euch?
Also Smalltalk ist dieser Familie relativ fremd.
Ja.
Was ich erst relativ spät gelernt habe in meinem Leben, dass das eine Fähigkeit ist. Smalltalk ist wunderbar, das muss man aber können.
Ich habe
das lange nicht gekonnt. Kann es auch immer nicht so gut, aber also man kann sich vorstellen, Frühstückstisch ist, vor allem Abend auch, ist, werden halt immer tagesaktuelle Geschehen einfach diskutiert.
Okay.
Es ist immer ein bisschen wie, keine Ahnung, Maischberger Light oder so die ganze Zeit. Deswegen ist es auch gut, dass wir so eine hypermobile Familie sind, weil das hältst du keine 7 Tage die Woche durch. Ne? Es ist schön, wenn man sich 2-mal die Woche vielleicht sieht.
Dann ist es okay.
Und dann gibt es aber auch Abende, wo man das nicht macht. Das ist okay. Ganz, ganz gesund, habe ich mir sagen lassen.
Aber du hast mit deinem Vater einen gemeinsamen Podcast, Hawks und Hawks, der Podcast der Generationen. Wie unterscheiden sich da eure Perspektiven als Boomer versus Millennial? Gibt es da Themen, wo ihr fundamental komplett anderer Meinung seid?
Ja, bei KI sind wir doch anderer Meinung, habe ich jetzt immer mehr gemerkt. Also ich bin da doch eher in der, das wird zu richtigem ökonomischem Wachstum führen und er doch eher, das wird die Gesellschaft verderben.
Ja.
Bei ein paar Generationsklischees sind wir uns ein bisschen, also man muss sagen, wir streiten uns ja nicht, sondern wir sind sehr gut darin zu diskutieren, aber ein, zwei Mal zieht er schon so eine, ja, aber ich bin hier der Senior und ich weiß das, Karte, da ist schon für mich dann sehr schwer, also diese Aufzeichnungen mit ihm fallen mir immer sehr, sehr schwer, aber ich glaube, das ist so eine der großen Sachen, wo wir uns widersprechen, und das ist aber auch, da kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Die Boomer haben ja, gerade er als alter 68er Hippie, hat er mit Joschka Fischer und Cambone irgendwie Unis angezündet und was weiß ich da in den 70ern. Die haben natürlich momentan das Gefühl, sie hatten Unrecht. Ne? Sie haben so viel weiter bewegt, irgendwie Frauenrechte, Gleichberechtigung, Individualisierung und so weiter. Und jetzt gehen sie langsam alle in Rente und sehen einfach, wie überall der Rechtsruck zurückkommt. Ne? Und das ist gerade in deutschen und österreichischen Biografien natürlich für die Boomer ganz schwer, weil deren Eltern ja meistens eben meistens doch relativ stramm rechts waren. Und da versuche ich ihn auch ein bisschen zu trösten.
Okay, alles klar. Aber ist jetzt für dich jetzt als junger Hawks, war das früher sozusagen schwierig, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten?
Ja.
Wurde das eher verglichen, wenn du da auf der Bühne standest? So? Oder wie war das am ganzen Anfang?
Also die Erwartungshaltung war natürlich einfach sehr hoch. Und wenn du dann irgendwie ein bisschen herumstammelst und herumschwitzt am Anfang, weil du einfach ein nervöses Hemd bist, weil du natürlich auch weißt, dass du diese Erwartungshaltung erfüllen musst.
Okay.
Hat das schon was. Aber also, man sollte es natürlich nicht vergessen, es ist ein Fluch und ein Segen zugleich.
Na klar.
Und wie man es nutzt, darauf kommt es dann an. Also ich habe auch mittlerweile, das ist ein schöner Punkt, ich bin nicht mehr an dem Punkt, wo wir so verglichen werden. Sondern, oder so, man sagt so, die Fußstapfen, das höre ich mittlerweile relativ selten. Das ist klar.
Ja.
Ich mache mein Ding und hab den großen Vorteil, ich habe einfach schon 32 Jahre Berufserfahrung durch ihn. Aber am Anfang war das natürlich tricky.
Okay.
Ich kann Hehl draus machen, das war schon intensiv.
Jetzt blicken wir ein bisschen in die Zukunft, ins Jahr 2056, also 30 Jahre später. Dann bist du Mitte 60. Was soll dann dein Vermächtnis als Hawks sein? Ist das eher sozusagen eine Haltung, eine Methode oder einfach den Mut, Zukunft zu interpretieren?
Ah, ich glaube, es ist eine Haltung.
Eine Haltung?
Also, das Größte meines Lebens wäre, wenn wenn man eines Tages, wenn jemand so ein bisschen fies, leicht zynisch, aber optimistisch ist und dann jemand sagen würde, ah, der horkselt schon wieder. Das wäre für mich.
Das wäre cool, oder?
Das wäre für mich ein Traum. Also, das braucht vielleicht noch ein paar Generationen, aber die Dynastie beginnt ja mit mir.
Aber Horxel ist super.
Horxeln, ja, der horxelt schon wieder. Ja,
du musst es einfach immer wieder sagen auf den Bühnen.
Ja, ich werde jetzt mal ordentlich einen raushorxeln. Ja.
Ja, na, schauen wir mal.
Das wäre schön. Na, das ist mir gerade spontan eingefallen, aber weil ich mir die Frage noch nicht gestellt habe. Aber das wär doch eine gute Legacy.
Das wäre so ein Verb. Das wäre so überhaupt so ein Teil von den Vorträgen, dass man es immer wieder verwendet. Ne?
Ja, man muss schon, dass man es nicht zu... So, ich zeige euch jetzt mal, was Horxeln ist. Aber ich werd mir das gleich danach notieren und das irgendwo einbauen. Das ist sehr gut. Ich sehe, warum du Berater bist. Das ist schon sehr gut.
Okay, alles klar. Ein Thema möchte ich noch kurz anschneiden, bevor wir zu unseren berühmten Fragen kommen. Euer Geschäftsfeld steht ja stark unter Kritik. Ja, es gibt ja zum Beispiel den Soziologen Holger Rust, der Trendforschung als methodologische Charlatanerie bezeichnet. Wie geht ihr damit um?
Also ich habe angefangen, das im universitären Bereich zu etablieren.
Okay.
Das liegt natürlich auch daran, dass ich in meiner jüngeren Funktion, ich muss Sachen belegen, ich kann mir das nicht einfach aus dem Arsch ziehen.
Also okay.
Ganz anderer Druck auf mir, deswegen arbeite ich auch sehr viel mit Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten, aber also gegen diese Wissenschaftlichkeit, also ich muss natürlich auch sagen, also der akademische Pfad ist ja der uns, die haben uns nicht gut gedient jetzt als Gesellschaft in letzter Zeit, also die Anti-Akademisierung, die gerade stattfindet, hängt natürlich auch mit solchen Aussagen zusammen.
Das darf
man natürlich nicht vergessen.
Ja.
Also, oder aus der Einstellung, aus der solche Kommentare kommen. Ich kann es als Master und als Bachelor anbieten. Jetzt kann man natürlich sagen, das deutsche Bildungs- oder das österreichische, in beiden Ländern, die Ministerien sind Dummköpfe, weil sie das durchgehen lassen. Gut, kann man auch nichts mehr antworten.
Okay. Nein, die Kritik ist ja auch deswegen da, weil dein Vater einige Prognosen ja fehlinterpretiert hat. Da gibt es ja einige.
Da kann man natürlich jetzt, also es ist natürlich auch so, dass die Medien natürlich nur interessiert, wo man Unrecht hatte.
Na klar.
Eben. Also
negative Kritik.
Ich sag mal so, man lebt nicht so lange auf so einem kurzlebigen Markt, wenn man nicht mehr Recht als Unrecht gehabt hat.
Okay.
Und ich werde für die Sünden meines Vaters nicht antworten, aber du kannst mich ja in 10 Jahren nochmal interviewen und dann fragen, wo ich Unrecht hatte. Ich weiß schon, aber eine Sache hatte ich Unrecht.
Genau, ich wollte nämlich eine Fehlprognose von dir wissen.
AirPods.
Ehrlich?
Ich habe gesagt, na, das werden doch Leute dauernd verlieren, das wird sich nicht durchsetzen. Man sieht da übrigens jetzt auch schon Gegentrend drauf, aber da war meine Prognose zu subjektiv geprägt.
Okay.
Ich habe schon 9 Stück verloren, also 9 Paare. Also ich wusste mir in meinem Lebensstil ist nicht gut zu kombinieren. Aber das war eine saubere Fehlprognose.
Ja. Aber wie gehst du mit der Kritik um, dass viele Kritiker sagen, Zukunftsforschung ist ja Marketing und man sozusagen berichtet ja den Unternehmern bei Vorträgen genau das, was sie hören wollen, oder lässt man sich dadurch?
Dann überlebt man halt nicht lange am Markt.
Okay.
Also es gibt ja viele, also man sieht das ja immer, wenn so ein neuer Technologie-Hype kommt, springt immer so eine Blase an jungen Zukunftsforschern rauf, jungen Männern, die dann meistens rumlaufen, diese Technologie, Krypto, NFTs, Metaverse und so.
Ja.
Das wird halt, glaube ich, oft verwechselt. Wir kommen aus einer soziologischen Betrachtungsebene daran. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals... Also, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie man seinen Beruf handhabt, natürlich. Aber also, wenn mir in einem Briefing ein Kunde sagen würde, was ich über deren Produkt zu sagen habe, würde ich nicht hinkriegen.
Okay. Ja,
also, klar, aber ich kann das natürlich schon verstehen. Wenn du Geld verdienen willst, musst du natürlich auch in den Bereich Marketing. Und wir haben das natürlich auch gemacht. Wir lernen natürlich auch daraus. Ja. Also es gab mal eine Zeit, da haben wir gesagt, komm, machen Sie uns ein paar Trends und dann
ist
das schon. Ja. Die Zeit ist jetzt vorbei.
Also was ich bei meiner Karriere, meiner Laufbahn mitbekommen habe, ist, ich war immer zu ehrlich.
Das ist im Beraterbusiness ganz gefährlich.
Ganz gefährlich, aber ich kann nicht über meinen Schatten springen. Mhm. Und ich habe dann einfach für mich gelernt, die Kunden müssen zu dir passen, dann funktioniert es.
Ja, das ist ein Matching-Prozess.
Ja. Ja, ne? Und diejenigen, die es nicht aushalten, ist eben so. Und also die Ehrlichkeit hat schon immer, es ist ein positiver, aber auch ein negativer Effekt. Ne? Viele halten es nicht aus, aber im Grundprinzip hat der positive Effekt sozusagen überwiegt. Ja, das
es ist, also ja. Ich bin natürlich da ein bisschen in einer anderen Rolle.
Ja.
Ich werde ja, was ich gerne mache, ist liebevolle Provokation.
Ja.
Also man muss auch sagen, momentan ist meine Rolle fast schon eher die eines, und ich hasse mich dafür.
Mentors?
Motivation.
Mentor.
Life Coach mit 32. Nee, sowas mache ich nicht. Aber Motivations,
okay.
So ein bisschen. Das ist, ja. Also ich versuche das alles immer statistisch zu untermauern und ja. So. Ich bin nicht jemand, der auf die Bühne kommt und
ja.
So Motivation, man kennt das ja, hey, mach die Hände hoch und so ein Bullshit. Alter, will ich mir aus dem Fenster schmeißen. Aber eben mit dieser, was du auch eingangs gesagt hast, mit dieser Energie des wütenden Optimismus, ja. Einfach mal so ein Saal. Keine kurze Anekdote, letztes Jahr, Jahresabschlussveranstaltung, Industriellenkammer in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. 2000 Mittelstandsunternehmer, denen alles gerade wegbricht.
Ja, okay.
Einfach deutsche Industrie, Nordrhein-Westfalen,
komm, ja.
Ruhrport ist vorbei. Und da habe ich mal so einen Saal mit 2000 von wirklich diesen alten, frustrierten Unternehmern, das habe ich gedreht gekriegt. Ja, okay. Also wirklich von, jetzt kannst du mal hören, mit eurem Rumgemotze und komm, wir drehen das jetzt und finde eine Zukunft, die man sich freuen kann. Und da hat man schon das Gefühl, dass man auch Wirkung erzeugt.
Okay.
Ja, im jetzigen Moment richtig ist.
Okay.
Weil jetzt momentan kriegt, was soll ich denen noch sagen? Ja, also den kann man nur zeigen, wie es gehen könnte und ein paar ordentliche Konstrukte und Wachstumsmöglichkeiten zeigen und dann sagen, jetzt raus aus diesem ewigen Untergangsgejammere, weil sonst wird dieser Untergang ja auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung.
Mhm.
Ja, habe ich es euch doch gesagt, die Welt geht unter, ich habe dafür gesorgt. Ja, das kann ja auch nicht das Ziel sein. Aber so sieht man auch, das versuche ich, glaube ich, damit zu sagen, einerseits, der Beruf des Trend- und Zukunftsforschers ist kein totalitärer, also das ist das, was wir machen, sondern der wandelt sich auch mit den Zeiten. Mhm. Momentan, das ist vielleicht bin auch eher nur ich habe das Gefühl, ich bin eher Wanderprediger momentan.
Mhm.
Ja, ein bisschen wie ein Priester, der früher rumgefahren ist und Leuten sagt, es wird nicht untergehen, die Welt, mein Kind und so. Also, ja, klar. Die ewige Unterstellung, dass man die Zukunft nicht wissenschaftlich erforschen kann, das stimmt schon. Das Interessante ist, es gibt ja Leute, die das können, super Prognostiker, gibt es tolle Bücher drüber. Keine Sau interessiert sich für die.
Ja. Mein erstes Trendbuch, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, war früher, da war der Popcorn Report. Kennst du das?
Ah, Faith Popcorn.
Ja, Faith Popcorn. Ja. Das haben wir damals in meinem ersten Job, wir haben alle Führungsmitglieder im Endeffekt das Buch bekommen zum Lesen. Und da sind ja viele Dinge eingetreten damals, ja, in dem Popcorn Report. Zum Beispiel, dass die asiatische Küche einen Boom hat, dass die Museen einen Boom haben werden. Da sind viele Dinge damals passiert. Es war sehr spannend. Das war das erste Mal, dass ich damit.
Naja, also wie gesagt, dieses Feld gibt es nur, weil wir öfters Recht hatten als Unrecht.
Ja.
Sonst wären wir irgendwie alle in die Astrologie gewechselt.
Zu Gerda, genau.
Ey, ich kenne Gerda. Ich war mal zusammen mit ihr beim Kaiser bei dieser Sendung.
Ehrlich? Okay.
Das war so traumatisch. Ach, Scheiße. Also, aber da habe ich dann auch gegeben, das war für mich eine total wichtige Erfahrung, weil ich dann gesehen habe, was macht die?
Ja.
Was machen wir und wo ist der Unterschied? Und
das
ist eine ganze Menge
Unterschied. Ja, aber es ist ja lustig. Gut, schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Was unsere Hörer und Hörerinnen sicherlich jetzt wissen wollen, ist, was soll ich jetzt morgen tun? Was soll mein Unternehmen in den nächsten 12 Monaten wirklich anders machen? Was würdest du für einen Rat geben?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, man führt so eine Piggy Bank ein, so eine Kasse, wo Leute Münzen reinwerfen. Und jedes Mal, wenn jemand das Problem ist, sagt, wird da reingeschmissen, Management zahlt doppelt.
Mhm.
Okay. Schritt 1. Schritt 2, ich würde wirklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich würde es wirklich nochmal bekräftigen, wenn man schon keine Generationsquote in die Führungsetage reinkriegen kann, dann muss man irgendein Reverse-Mentoring-System aufschaffen. Ja, du musst die jungen digitalen Leute irgendwie zumindest in hypothetische Entscheidungsrollen bringen. Dann lass sie einen Tag lang Chef spielen und lass sie frei von der Leber sagen, was sie alles verändern würden, wenn sie deine Position hätten.
Okay.
Und gib ihnen auch das Gefühl, dass du sie nicht am nächsten Tag dafür bestrafst, weil sie gesagt haben, hey, also die Faxmaschine, die schmeißen wir jetzt weg.
Ja. Mhm.
Das wär noch, glaube ich, ganz wichtig. Und würde ich jetzt gerade wirklich empfehlen, wäre es natürlich ein Zukunftsforscher für einen tollen, motivierenden Vortrag zu buchen. Ich glaube, oft ist es wirklich
ist ein Machrütteln.
Ja, es ist, ich will nicht sagen Motivationsfrage, aber es ist eine Energiefrage.
Yeah.
Ja, stell dir mal vor, die Leute hören den ganzen Tag lang in den Medien nur, es wird alles immer schlechter und immer schlimmer und dann wird mir das in meinem Unternehmen auch die ganze Zeit gespiegelt.
Okay.
Wie wäre es, wenn das Unternehmen die Oase von dem Weltuntergang wäre, der da draußen sowieso die ganze Zeit stattfindet? Das muss zumindest das Ziel sein. Ja? Und da kann natürlich, da gibt es natürlich einfach gewisse mentale Moves, die man dafür anwenden muss. Da bin ich nicht der Richtige für, da gibt es auch andere, die das viel besser können als ich, so individualpsychologische Zukunft und so, aber es gibt Zahlen, Daten, Fakten, Konstrukte und Konzepte, die einem auch wirklich noch Freude auf die Zukunft geben, sonst wäre ich ja nicht die ganze Zeit so gut gelaunt.
Ja.
Also fast die ganze Zeit.
Gut, vielen Dank immer für das Gespräch. Und zum Abschluss gibt es unsere 1, 2, 3 C-Fragen. Bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei.
Okay.
Ja. Die erste Frage, du stehst ja seit dem 24. Lebensjahr auf internationalen Bühnen und forschst über die Zukunft. Was ist deine persönliche Vision für das Jahr 2050, nicht als Zukunftsforscher, sondern als Mensch? Eine Antwort.
Ich möchte in einer Hütte irgendwo im Grün leben, zwei Hunde haben. Das ist meine Vision für mich. Ganz okay. Anders, als man denken würde. Ich brauche kein fliegendes Auto, nichts. Ich brauche ein bisschen Entschleunigung.
Da gibt es viele.
Ja, ja, ich bin nicht der Erste.
Ein paar Kollegen haben schon gesagt, okay, wir kaufen unseren Katamaran und verlegen die Offices dorthin und fahren durch die Weltmeere.
Oh, ich wäre mit einer Hütte in den Alpen ganz glücklich. Ich bin easy going.
Okay. Zweite Frage. Du bist ja Teil der Hawks-Dynastie, wie wir bereits wissen. Ihr Hawks, ihr habt euch durch die Welt, wie wir heute gelernt haben. Was hast du von deinem Vater gelernt, das nicht in euren Büchern steht? Zwei Antworten.
Nervosität ist gut.
Nervosität ist gut.
Sobald du nicht mehr nervös bist, wirst du schlecht in dem, was wir machen.
Okay, und das Zweite?
Das Zweite, das Zweite, was ich von ihm gelernt habe, was nicht in den Büchern steht. Ah, doch. Ganz, ganz wichtig für diese Berufe ist, dass man sich etwas findet, das genau das Gegenteil ist.
Okay.
Bei ihm ist es Gärtnern. Da denkt er keine Sekunde irgendwas außer an den Boden und was da gerade passiert. Ich habe es sportlich gelöst.
Okay.
Aber es ist auch ganz wichtig, mal nicht zu denken.
Okay.
Weil von uns erwartet man, dass wir die ganze Zeit immer nur im Denken sind. Ja. Ganz wichtig ist, dass man dem Ding auch mal kurz einen Timeout gibt.
Okay.
Das würde man nie in ein Buch reinschreiben.
Emil. Dritte Frage. In eurem Buch beschreibst du ja die Omnikrise als Phase, die bis 20 Jahre dauern kann. Was sind deine drei persönlichen Survival-Tipps für diese Zeit?
Okay. Ein Tag die Woche ist das Handy aus. Mhm. Ganz wichtig. Sonntag, guter Tag dafür. Mhm. Survival-Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, spazieren gehen lernen als Kulturtechnik.
Okay.
Hat mir, würde ich schon fast sagen, das Leben gerettet.
Alleine oder?
Alleine, auch zu zweit. Also während Covid natürlich ganz viel zu zweit.
Ja, dann danach. Auch im Gespräch und so.
Ja.
Steve Jobs hat das ja gemacht die ganze Zeit.
Ne? Unglaublich wichtig. Ja. Es ist kein Wunder, dass auch die Mafia das mit ihren Konsilieris macht. Ne? Das ist schon, schon eine funktionsfähige Kulturtechnik, würde ich unbedingt erlernen.
Ja.
Und meine letzte Überlebenstechnik ist, mit Menschen wirklich abseits der digitalen Welt im One-on-One mal zu fragen, wie es ihnen eigentlich geht, wird man draufkommen, es geht den Leuten nicht so schlecht, wie wenn man da draußen liest.
Ja.
Also meine ich jetzt nicht, hey, wie geht's gut, sondern wenn man ein bisschen tiefer nachgräbt, im Analogen, merken den Menschen, geht es nicht so schlecht, wie wir uns einreden.
Okay.
Und das sollte man mindestens einmal die gottverdammte Woche machen, weil wir sind, die wahre Rezession momentan ist keine ökonomische, das ist eine der Beziehungen. Und da muss man sich, glaube ich, gegen wehren. Das ist das Wichtigste in der Survival Strategy.
Mhm. Tristan, vielen Dank für das außergewöhnliche Gespräch. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ein langer Ritt, oder?
Weiß nicht, wie lange wir es gebraucht
haben. Ich auch nicht, ich habe keine Ahnung.
Aber lass mich zum Schluss das wichtigste Zitat wiederholen, das wir heute besprochen haben. Wenn Roboter bessere Roboter wären, müssen wir Menschen humaner werden. Das finde ich extrem gut. Und das ist nicht nur eine schöne Formulierung, das ist auch ein Auftrag an die Unternehmen, an die Schulen, an jeden von uns. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Kommen.
Ich habe zu danken. Wir sehen uns dann in 20 Jahren. Dann können wir überprüfen, ob ich recht hatte.
Dann bin ich deine Mission.
Dann doch.
Alles klar, vielen Dank.
Super, danke.
Dankeschön. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, zum Beispiel über das Buch Beyond 2026, das Jahrbuch der Zukunft, es ist erschienen bei The Future Project und es ist derzeit auch verfügbar und könnt ihr das kaufen. Besucht auch unbedingt die Webseiten thefutureproject.de oder tristan-hawks.com. Und nicht vergessen, der Podcast Hawks & Hawks, der Dialog zwischen den Generationen, zwischen Tristan und seinem Vater Matthias. Und wenn ihr zufällig in Zürich, Berlin, München oder Köln seid, es gibt auch eine Beyond 2026 Roadshow, die startet dieses Monat und es gibt auch noch Tickets dafür. Und ihr findet alle Links auch in den Shownotes. Schön, dass ihr dabei wart und wenn euch diese Episode mit Tristan Hawks inspiriert hat, abonniert uns jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube, dann verpasst ihr sicherlich keine Zukunftsinsights mehr. Folgt uns auch auf LinkedIn und Instagram, dort gibt es nämlich immer exklusive Clips, Highlights und die neuesten Digital First Trends. Und eine Bitte, lasst uns doch eine Sternebewertung da. Das hilft uns enorm und zeigt, welche Themen euch wirklich bewegen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt digital und bleibt zukunftsfähig. Digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.